Freut euch auf einen Familiensommer voller Spaß und Abenteuer in Deutschlands bestem Freizeitpark, im Phantasialand. Sichert euch jetzt eure August-Tickets zum Vorteilspreis ab 38 Euro und spart über 40%. Letzte Chance. Nur noch bis Montag buchbar auf phantasialand.de.
Gesund führen statt ausbrennen lassen. Ich bin Sandra Strauß, Chief People Officer bei Urban Sports Club, und in unserem Podcast What's Up Wellbeing spreche ich mit Expertinnen über echte Strategien rund um das Wohlbefinden, Leadership und eine neue Arbeitskultur. Gemeinsam schauen wir darauf, wie HR und Führungskräfte nachhaltige Veränderungen anstoßen können. What's Up Wellbeing, jeden zweiten Donnerstag, überall dort, wo es Podcasts gibt.
Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
They're coming to get you, Barbara.
Hallo und herzlich willkommen zur 385. Episode Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Heute bin ich, Theresa, hier am Start und am Moderieren, und bei mir ist heute Laura.
Hallo.
Ja, Chris hat sich mal eine Woche Urlaub gegönnt und ich habe dafür einen Film meiner Wahl bekommen. Ich hatte den nämlich vorgeschlagen, weil ich sehr gerne mal über den sprechen wollte. Und ich glaube, Chris hatte nicht so Bock, was auch okay ist. Und jetzt sind wir beide hier gelandet, weil André keine Zeit hat. Aber ist doch auch immer wieder schön zu zweit.
Auf jeden Fall. Das hat mir letztes Mal bei Dead Ringers schon viel Spaß gemacht und das wird heute bestimmt auch gut.
Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber ich habe jetzt ja gerade schon gesagt, dass ich Fan vom Film bin. Jetzt kennt ihr schon mal grob meine Meinung dazu. Wir gehen ja noch mal ein bisschen genauer drauf ein. Aber jetzt ja so ein bisschen die Frage, so wie sind so deine Berührungspunkte mit dem Film bisher gewesen?
Also ich hatte den auf jeden Fall, als der rauskam, auch direkt im Kino geschaut, weil ich den Luca Guadagnino, den Regisseur, auch schon sehr auf dem Radar hatte, weil der ja ein paar Jahre zuvor das Remake von Suspiria gemacht hat, was ich persönlich ja sehr abfeier.
Ja, das haben wir auch hier im Podcast schon besprochen übrigens.
Genau.
Für alle, die
genau.
Da noch
stimmt,
mal nachhören
das, wollen. Stimmt, das war ja damals ein Wunsch von mir, glaube ich.
Ja.
Genau, und ich habe leider immer noch nicht den Call Me By Your Name gesehen, der ja auch schon mit dem Timothy Chalamet ist. Aber ich habe sehr viel Gutes über den gehört. Den möchte ich auf jeden Fall auch noch sehen. Und ansonsten, habe ich von dem Luca Guadagnino auch noch den, hier, hilf mir kurz, mit Zendaya vorletztes Jahr.
Challengers.
Ja, genau, Challengers.
Ja.
Also ich finde, das ist ein Regisseur, der irgendwie immer ganz besondere Stoffe sich aussucht und für mich noch keinen Film gemacht hat, der mich nicht irgendwie so gepackt hat. Also ich glaube, das ist jemand, von dem würde ich mir erstmal alles angucken und bin da immer sehr offen für seine Ideen und für seine Kreativität. Und deswegen habe ich den Bones and All auch direkt im Kino geschaut und ich fand so erstmal diesen Take Kannibalismus mal in einer ganz anderen, in einem ganz anderen Setting zu sehen, finde ich auch per se sehr cool. Oh Gott, jetzt sage ich auch schon per se wie André, ist ansteckend. ne, also es ist auch hier, finde ich, man sieht nur den Trailer und merkt schon so, ah okay, das ist auch wieder ein sehr besonderer Stoff, ein sehr besonderer Film.
Ja, vor allem so ein bisschen, finde ich, wie bei Raw auch, dass es irgendwie so ein Kannibalenfilm ist, der sich gar nicht nach diesem klassischen Kannibalenfilm, wie man ihn halt kennt, in irgendeinem Dschungelgebiet, wo irgendwelche Männer da einreißen. Und ja, das ist was ganz anderes, fast eine romantische Form des Kannibalismus. Ne? Ist ja auch mal schön, ne? Ein bisschen Romantik in die Sache reinbringen. Ich habe den tatsächlich auch im Kino gesehen. Das war, glaube ich, der letzte Film, den ich im Jahr 2022 im Kino gesehen habe. Ich glaube irgendwie, weiß ich nicht, am 30.12. oder so. Und ich war davor die Woche krank. Ich hatte eine Mandelentzündung, mir ging es halt richtig räudig und bin dann, als es mir halt wieder besser ging, halt ins Kino gegangen. Und war wirklich eine Woche isoliert zu Hause, habe halt mit niemandem gesprochen, war halt ja irgendwie auch schon noch Corona-Hochzeit auf eine Art, sag ich mal. Und ich hatte zwar eine Mandelentzündung, aber wenn man da so ein bisschen keuchend durch die Gegend gelaufen ist, haben die Leute ja zu Recht auch ein bisschen Angst bekommen. So dass ich halt wirklich auch mich in der WG komplett isoliert habe. Weswegen wir, also ich habe zu dem Zeitpunkt in einer Vierer-WG gewohnt und wir sind tatsächlich eigentlich keinem, also haben nie wirklich so einen richtigen Corona-Ausbruch gehabt. Wir konnten das echt immer gut eindämmen in der WG, aber halt wirklich nur, weil dann halt, wenn jemand krank war, man die Person halt auch wirklich 6 Tage nicht aus dem Zimmer hat kommen sehen gefühlt.
Krass,
ja. Und entsprechend war ich halt schon, ja, irgendwie so ein bisschen wehmütig und deprimiert unterwegs. Und ich glaube, das trägt dazu bei, warum ich diesen Film auch noch mal fantastischer finde, als ich ihn vermutlich eh schon finden würde.
Wobei ich dazu noch sagen möchte, ich weiß nicht, ob das ein Film ist, der sich gut eignet, wenn man gerade so ein bisschen deprimiert ist. Also ich finde, dass der einen schon auch ein bisschen deprimiert zurücklassen kann. Aber dazu vielleicht später mehr. Aber irgendwie dachte ich gerade so witzig, dass, ja.
Ja, aber ich finde, es gibt ja 2 Arten von Mann ist traurig. Entweder ich bin traurig und dann schaue ich Barbie und der Nussknacker und fühle mich danach besser. Oder ich bin traurig und schaue halt Requiem for a Dream und fühle mich danach noch beschissener und suhle mich richtig darin, wie fürchterlich ich mich fühle. Ich finde, diese beiden Ausprägungen von ich fühle mich schlecht, muss jetzt irgendwie eine Wahl treffen, was für einen Film ich schauen will, gibt es irgendwie. Entweder sowas, was einen halt aufheitert oder wo man sich danach halt richtig räudig fühlt.
Ja,
also aufheitern wird der einen vermutlich nicht, das stimmt schon.
Also ich gucke ja immer, wenn ich traurig bin, Buffy. Das kann ich nur empfehlen. Oh, das hilft bei mir immer.
Ja, ich jetzt auch. Ich gucke jetzt auch immer Buffy. Bisher in allen Lebenslagen. Nicht nur, wenn ich traurig bin. Mal schauen, wie es sich entwickelt. Ja, aber erstmal ein paar Fakten zum Film. Der kam am 23.11.2022 in die amerikanischen Kinos und einen Tag später dann auch bei uns. Hat eine 16er Freigabe auf Letterboxd, eine Durchschnittswertung von 3,7 von 5 und auf IMDb 6,8 von 10. Man weiß nicht so wirklich, was der gekostet hat. Irgendwas unter 25 Millionen. Ich habe gelesen, vermutlich 16 Millionen. Gott alleine weiß, wo diese Zahl genau herkommt. Können wir einfach sagen, wir wissen es nicht. Box Office, eher unterwältigend, hat gerade mal 15 Millionen eingespielt. Und das, obwohl wir hier ja unseren, durch alle Generationen hinweg, glaube ich, geschätzten Schauspieler Timothy Chalamet am Start haben. Was glaubst du, warum hat es trotzdem nicht für mehr als 15 Millionen im Box Office gereicht?
Tja, das ist eine gute Frage. Ich könnte mir vorstellen, also der Film hat ja was sehr Arthausiges. Er hat sehr viele Deutungsebenen und so. Und ich glaube, das klassische Horrorpublikum ist jetzt auch nicht unbedingt angefixt davon, wenn es Kannibalismus kombiniert mit einem Liebesdrama und einem Roadmovie und Coming of Age sieht. Also, ne, zum
und
Beispiel
vielleicht dann auch Timothy Chalamet.
Ja.
Dass da das Horrorpublikum nicht so Bock drauf hat auf den.
Ja, also ja, so das Hardcore-Publikum zumindest nicht irgendwie, ne? Das kann ich mir auch vorstellen. Und ich meine, bei dem Suspiria war das ja zum Beispiel auch so, ne? Der war bei den Kritikern ja, glaube ich, auch sehr hoch gelobt und auf Festivals und so. Und die Einspielergebnisse waren aber auch absolut nicht gut. Also. Ja, ich glaube, das ist schon dieses Arthausige auch und dass es dann halt so viele Genres sind, die ja untypisch zu kombinieren sind vielleicht. Also und ich muss auch sagen, ich habe damals habe ich noch woanders gearbeitet und meine Chefin war riesen Timothy Chalamet-Fan und meinte, ja, ich gucke mir jeden Film mit dem an. Und dann meinte die so, hier, dieser Kannibalenfilm, da gehst du doch bestimmt rein, du Horror-Nerd. Und ich so, ja klar. Und dann sind wir zusammen da reingegangen. Und ich glaube, ihre Reaktion auf diesen Film, die ist für mich so sehr stellvertretend für viele Kommentare, die ich auch von anderen Leuten über diesen Film gelesen habe, die irgendwie gar nicht damit klargekommen sind und irgendwie dauernd lachen mussten und so. Also, ach, krass. Ich glaube, der Film hat halt, weil der mit so vielen Grenzen auch irgendwie hantiert, hat der was, was sehr schnell kippen kann, wenn man da nicht einsteigt, dass es sehr schnell ins Lächerliche abdriften kann. Da kommen wir aber bestimmt bei einzelnen Szenen später auch noch mal zu.
Okay, da bin ich echt gespannt, weil mir fällt spontan keine einzige Szene ein, von der ich das behaupten würde.
Na, ich glaube, so ein, zwei hätte ich schon.
Okay, na, bin ich gespannt. Ja, du hast schon gesagt, es ist ein Mix aus Roadmovie, Liebesdrama, Kannibalismus, Coming of Age, irgendwie alles mal so grob drin. Und den könnt ihr aktuell bei Prime im Abo schauen. Tatsächlich, Blu-ray und DVD gibt es nur aus dem Ausland. Der hat keinen deutschen Release, was halt irgendwie spannend ist, angesichts der Tatsache, dass der eh schon nicht so viel eingespielt hat, dass man da offensichtlich nicht mal versucht, über den Heimkinomarkt noch mal mit ein paar schicken Mediabooks oder so ein paar Euronen rauszuholen. Ist spannend, gibt es halt hier einfach nicht. Wie würdest du denn sagen, wie würdest du Brutalität und Spannung einschätzen?
Also Brutalität, es gibt ein paar sehr verstörende Szenen. Es wird schon auch blutig. Dennoch finde ich den Film jetzt nicht im klassischen Sinne brutal. Also ich finde, das, was man wirklich sieht, ist eigentlich gar nicht mal so explizit. Also ne, es wird halt angedeutet und vieles wird angedeutet und vieles passiert dann erst im Kopf. Das finde ich aber eigentlich immer total gut, weil ich finde, das, was halt im, was angedeutet wird und in deinem Kopf passiert, sehr häufig intensiver, als wenn du es komplett grafisch vorgesetzt bekommst. Und ich finde, das ist halt auch ein Film, bei dem das nicht gepasst hätte, wenn er jetzt komplett so Splatter-Sequenzen irgendwie drin gehabt hätte oder so richtig krassen Gore oder so. Also dennoch finde ich, dass der wirklich ne, so ein paar Spitzen hat, die wirklich in die Magengrube gehen. Das auf jeden Fall. Was die Spannung angeht, muss ich sagen, die finde ich gar nicht mal so hoch. Also der Film hat eine sehr, ein sehr langsames Tempo insgesamt und hat jetzt auch nicht so diesen klassischen Spannungsbogen, dass es irgendwie ja so ganz klar diese drei Akte gibt oder so. Ich finde trotzdem, dass er dann gerade so zum Ende hin noch mal spannend wird. Aber insgesamt wäre jetzt Bones and All für mich kein Film, den ich als spannend bezeichnen würde, oder? Wie ist das bei dir?
Würde ich schon mitgehen. Ich finde, der hat einzelne Szenen, die unfassbar spannend sind, wo man wirklich angespannt ist. Aber es sind wirklich nur einzelne Szenen. Das zieht sich nicht durch den kompletten Film durch, weil ich finde gerade jetzt auch so bei diesen Road-Movie-Sequenzen, wo man halt auch einfach nur unterwegs ist und das ist so auch der Vibe, man ist halt unterwegs, da kommt keine großartige Spannung unbedingt auf und das finde ich aber nicht zwingend schlecht, weil sie ja dann doch in einzelnen Szenen immer mal da ist und Brutalität bin ich auch bei dir, der hat, finde ich, sowas Realistisches in seiner Darstellung der Gewalt, weil es irgendwie schon blutig ist, was, glaube ich, so der Akt, wenn man ein Mensch ist, durchaus auch ist. Weiß ich jetzt nicht aus eigener Erfahrung, aber kann man sich ja vorstellen. Aber es ist jetzt halt trotzdem nicht, dass es dann irgendwelche Close-Ups gibt und das halt großartig ausgeschlachtet wird, sondern hat dadurch irgendwie so was sehr Nüchternes, was manchmal mehr reinhaut als das Ausgeschlachtete, finde ich. Also ich kann auf jeden Fall sagen, als die erste Person hier gegessen wurde, sind bei mir die ersten Leute aus dem Kino gegangen. Obwohl das ja eigentlich jetzt nicht der Film ist, wo ich sagen würde, da gehen die Leute massenhaft aus dem Kino. Aber ich glaube, viele haben Timothy gesehen, haben dieses Cover gesehen, was ja schon auch irgendwie so ein bisschen in Herzform angeordnet ist, was so ein bisschen aussieht nach einer Romanze vielleicht. Wussten nicht so richtig, worauf sie sich einlassen und sind dann auf einmal in einem Kannibalismusfilm gelandet und waren damit nicht so happy. Also sind wirklich, glaube ich, drei Leute aus dem Kinosaal gegangen, über den Film verteilt.
Wobei ich gerade.
Also, das habe ich selten.
gerade überlege, dass
die Leute tatsächlich rausgehen.
Weil ich jetzt gerade auch das Plakat vor Augen habe und gerade nochmal an deine Frage dachte, warum ist der wohl nicht so gut gelaufen? Ich meine, eigentlich war es ja wahrscheinlich sogar ganz klug, den eher als Romanze zu vermarkten, als Horrorfilm. Und das Plakat ist ja auch wirklich, sieht ja eher aus wie das von einem reinen Liebesfilm. Aber dann wundert es mich jetzt eigentlich umso mehr, dass, na gut, vielleicht haben die Leute, die aus dem Kino gegangen sind, es den anderen erzählt und die sind dann gar nicht mehr erst gegangen. Ne? Mundpropaganda ist natürlich auch immer ein Faktor.
Ja, kann halt auch sein. Oder ja, entweder das halt, oder es wurde auch vielleicht trotzdem nicht ausreichend Werbung einfach dafür gemacht und halt auch nicht ausreichend Werbung bei der richtigen Zielgruppe. Also wenn ich zum Beispiel überlege, wie viel Werbung ich für Challengers bekommen habe, gefühlt immer bei Prime, wenn ich irgendwas gemacht habe, habe ich diesen Trailer zu Challengers gesehen. Und bei Bones and All kann ich mich nicht erinnern, dass ich irgendwie, glaube ich, nur im Kino habe ich zweimal den Trailer gesehen. Ansonsten war da nicht so viel, würde ich jetzt mal behaupten. Der wurde vielleicht auch einfach echt schlecht vermarktet.
Ja, kann gut sein.
Could be, weiß man nicht genau. Naja, auf jeden Fall Content Note, Kannibalismus kann man so, glaube ich, einfach mal festhalten. Ja, vielleicht am Ende noch einen latent übergriffigen älteren Herren. Aber ich würde sagen, das wären so die beiden Punkte, oder?
Ja, ich glaube, man sieht es nicht on screen, aber es geht ja auch so ein bisschen um Missbrauch, ne? Von Elternteilen. Aber das wäre jetzt sonst auch das Einzige, was mir noch einfallen würde. Ja.
Ja, genau. Regie hat Luca Guadagnino geführt, Suspiria, das Remake hat er gemacht, hast du ja gerade schon gesagt, Challengers haben wir gerade drüber gesprochen, ist übrigens auch mein Lieblingsfilm aus dem letzten Jahr, habe ich stabile 3-mal im Kino gesehen.
Cool.
Einmal davon im Open-Air-Kino, was mega cool ist, weil man da so richtig Tennisplatz-Vibes hatte. Mhm. Dann hat er zuletzt jetzt noch Queer gemacht, den ich auch echt gern mochte und dann noch Call Me By Your Name halt zum Beispiel, der ja so sein größter, bekanntester Film ist und das ist jetzt lustig, also dieser Typ hat mein Lieblingsfilm aus dem Jahr 2022 gemacht und mein Lieblingsfilm aus dem Jahr 2024 gemacht. Aber Call Me By Your Name mochte ich gar nicht.
Ach, krass.
Aber prinzipiell seine letzten Sachen mochte ich echt mega gerne und bin deswegen auch, wenn der irgendwas rausbringt, mittlerweile, glaube ich, die erste Person, die im Kino steht.
Sehr gut.
Ja, das Film. Der Film basiert auf einem Buch von Camille DeAngelis. Da kommen wir später noch mal drauf zu sprechen. Das habe ich selbstverständlich für euch gelesen. Das Drehbuch kommt von David, Gott allein weiß, wie man diesen Nachnamen ausspricht, Kajinic oder so. Der hat auf jeden Fall auch schon das Drehbuch zu Suspiria und A Bigger Splash gemacht. Und der hat generell so seine ganze Stammcrew dabei. Das Editing hat Marco Costa gemacht, der auch zum Beispiel dann für Challengers und Queer das Editing gemacht hat. Soundtrack von Trent Reznor und Atticus Ross, die auch bei Challengers den Soundtrack dann auch gemacht haben.
Ja.
Auch für andere hochkarätige Filme wie Social Network oder The Killer. Und zuletzt dann halt auch wieder bei Queer von ihm. Also da hat er irgendwie schon so seine Crew um sich versammelt. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht auch so der Schlüssel zum Erfolg ist für diese gleichbleibende inszenatorische Qualität, dass hier einfach immer die gleichen Leute sind, aber auch immer die gleichen Leute, die ihren Job echt gut machen.
Ja, also ich finde das ja, mich freut das immer voll, wenn ich das lese, dass sich so Teams über viele Filme hinweg irgendwie, dass sie zusammenbleiben, weil also wer schon mal an einem Filmset war, der weiß halt irgendwie, Filme sind so krasse Teamarbeit und ich finde das halt voll schön, wenn ein funktionierendes Team dann auch die Möglichkeit hat, mehrmals zusammenzuarbeiten. Das ist ja nicht immer so, aber das ist ja immer ein sehr gutes Zeichen auch dafür, dass irgendwie die Produktionsbedingungen und die Stimmung untereinander auch gut ist. Und ja, da entstehen voll. Dann ja meistens auch die besten Sachen.
Mhm, voll. Und das denke ich halt auch immer. Ich hoffe das zumindest, dass wenn so oft die gleichen Leute zusammenarbeiten, dass das dann auch irgendwie halbwegs anständige Menschen sind, weil sonst würden sie hoffentlich nicht so lange miteinander arbeiten. Ne?
Ja.
Ja. Dann in der Hauptrolle haben wir einmal bei Maren, die wird gespielt von Taylor Russell, die hat zum Beispiel in Waves mitgespielt oder Escape Room. Kannte ich halt tatsächlich jetzt in keinem anderen Film, weil ich auch Escape Room nicht gesehen habe.
Ja, den habe ich gesehen, aber ich hätte das jetzt tatsächlich gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass sie das ist.
Ja, ist glaube ich auch ganz andere Welt irgendwie, ne?
Ja, total.
Und dann haben wir schon gesagt, unser Timothy Chalamet jetzt aus Dune, ja zuletzt mit den beiden Teilen groß bekannt, aber auch schon irgendwie in Lady Bird oder zuletzt auch noch Wonka oder halt eben auch Call Me By Your Name, also hat auch schon mit Luca zusammengearbeitet. Dann haben wir noch Mark Rylance, den habe ich schon in The Outfit gesehen. Ich war zweimal in meinem Leben in der Sneak Preview und einmal lief da The Outfit und da hat er auch mitgespielt. Und cool. Auch zum Beispiel bei Don't Look Up oder Dunkirk und David Gordon Green, der uns die drei letzten Halloween-Teile beschert hat, hat hier auch tatsächlich eine kleine Nebenrolle. Da spielt er einen Brad.
Und das weißt du, welche Rolle das ist?
Ja, das ist hier der...
Ja, der Fiese, ne? Ich finde, das ist wahrscheinlich ein Hot Take, aber ich finde ihn die gruseligste Person in dem ganzen Film. Ich finde ihn so eklig in der Szene, die er spielt.
Aber
diese Zähne, diese Augen, wie er guckt. Ich finde, das muss man ihm echt lassen. Als Regisseur bin ich bis jetzt nicht so überzeugt von ihm, aber diese Nebenrolle hat er sehr gut gespielt.
Ja, vielleicht kann man sagen, er weiß es, Unheil auf die Leinwand zu bringen.
Ja, wertfrei, genau.
Naja, gut. Nee, so schlimm. Also den 2018er Halloween mochte ich echt noch ganz gerne und Halloween Kills im Grunde genommen auch. Also da möchte ich ihn jetzt nicht allzu sehr haten.
Ja.
Aber egal. Es spielt noch Jessica Harper mit, die zum Beispiel auch die Susie im Original Suspiria gespielt hat. Die ist hier als Oma in einer kleinen Nebenrolle und dann noch Chloe's, Savini? Ja, ne?
Ja, Savini, genau.
Genau, die zum Beispiel auch in einem meiner Lieblingsfilme eine große Rolle spielt, American Psycho, und die spielt hier dann die Mutter. Also auch durchaus ein etwas bekannterer Cast, könnte man sagen. Okay, jetzt vielleicht Jessica Harper und David Gordon Green eher so in
Genre-Kreisen. Ja, unter Genre-Fans, genau.
Genau. Aber was dann ja fast auch dafür spricht, dass das schon ein Film war, der auch irgendwie für Genre-Fans irgendwie gemacht wurde, weil sonst hast du ja keinen David Gordon Green für eine random Nebenrolle, dann
naja,
gibst du irgendeinen anderen.
Ich glaube, es ist halt so, ne, klar, die Horrorfans erkennen David Gordon Green, aber ehrlicherweise habe ich ihn auch nur erkannt, weil ich den Namen gelesen habe. Ich glaube, ohne den Namen hätte ich das jetzt auch nicht gepeilt. Aber wenn du kein Horrorfan bist, dann störst du dich ja nicht daran. Also ich glaube, das ist so ein Versuch, so viele potenziell Interessierte wie möglich dann an den Film zu binden. Und das ist ja auch irgendwie sinnvoll.
Ja, voll. Gehe ich mit. Magst du dann einmal erzählen, worum es geht?
Yes. Die 17-jährige Maren zieht mit ihrem sehr behutsamen Vater von Bundesstaat zu Bundesstaat. Nachdem sie auf einer Pyjama-Party einer Freundin den Finger abbeißt, flüchtet die kleine Familie ein weiteres Mal. Am nächsten Morgen ist der Vater weg und hinterlässt ihr eine Kassette und etwas Geld. Auf sich alleine gestellt zieht Maren los, um ihre leibliche Mutter zu finden. Auf dem Weg trifft sie auf den älteren Mann Sully, der ebenfalls Kannibale ist und ihr Tipps zum Leben gibt. Zu einem späteren Zeitpunkt trifft sie auf Lee, der auch Kannibale ist, oder Eater, ne? Die nennen sich doch im Film, glaube ich, immer die ganze Zeit Eater.
Ja.
Und sich ihrer annimmt. Es entwickelt sich eine Liebesbeziehung zwischen den beiden. Bei ihrer Mutter angekommen, stellt Maren fest, dass diese ihr nicht helfen kann, da sie in einem geschlossenen Wohnheim lebt, weil auch sie Eaterin ist. Nach diesem Rückschlag schafft sie es trotzdem, sich ein Leben mit Lee aufzubauen, welches durch den eifersüchtigen Sully zerstört wird. Er sucht die beiden heim und im Kampf töten Sully und Lee sich gegenseitig. Lees letzter Wunsch ist es, dass Maren ihn isst, was sie auch tut.
Boah,
das klingt übel.
Ja, ist es auch.
Klingt vor allem ehrlicherweise unverfilmbar.
Ja, schon irgendwie, aber
also das Letzte vor allem, ne? Dieses, dass sie ihn isst, was sie auch tut.
Wie fandest du denn so den Einstieg und vor allem so die, jetzt erstmal die Grundcharakterisierung von Maren und auch von ihrem Vater?
Fand ich erstmal cool, weil es ist ja am Anfang alles ja so ein bisschen vage, ne? Und man kriegt halt irgendwie nur so mit, dass sie sehr schüchtern zu sein scheint und warum sie sage ich mal, offiziell nicht raus darf. Das weiß man ja irgendwie nicht. Und man fragt sich dann irgendwie schon so, krass, warum schließt der Vater die denn ein und so? Und als sie dann auf dieser Pyjama-Party ist und man wirklich sieht, wie sie in diesen Finger beißt, da war ich auf jeden Fall, es hat mich sehr an die Fingerszene in Raw auch erinnert, weil ich meine, dass die auch sehr unerwartet kam. Und ich fand, die Musik hat das in der Szene irgendwie perfekt untermalt. Also ich fand, das war ein richtiger Gänsehautmoment und für mich insgesamt ein sehr starker Einstieg.
Ja, wäre ich auch mit dabei. Also ich fand zum einen, dass sie irgendwie, naja, ja schon so ein bisschen als, ich sag mal so, graues Mäuschen dargestellt wurde und gleichzeitig aber jetzt auch nicht so dieses Stereotypische, wie man das oft kennt, dass sie dann nur alleine in der Schule unterwegs ist, draußen sitzt, ihr Brot alleine isst und dann die ganze Zeit am Lesen ist und mit niemandem spricht, sie nur gemobbt wird oder so, sondern dass man schon auch bemerkt, okay, sie hat sich da aber eingelebt und wird dann auch mal eingeladen zum Beispiel. Und das fand ich halt auch schön, weil man das selten hat, dass irgendwie auch ja Charaktere, die vielleicht eher vom Äußerlichen her, sag ich mal, wirken, als wären sie eventuell in einer Außenseiterposition, dass das nicht immer unbedingt auch der Fall sein muss und dass der Film das irgendwie schafft, da nicht ganz so in diesen Kisten zu denken, sag ich mal, oder in diesen Schubladen. Und ich muss auch sagen, diese Szene mit dem Finger abbeißen, da habe ich auch echt so gedacht, die kommt, glaube ich, so unerwartet, weil man, ich zumindest dachte, die küssen sich gleich. Also da liegt sie praktisch mit einer Freundin von ihr unter so einem Glastisch, dann sind noch zwei im Raum, die lackieren sich die Fingernägel und dann erzählen sie sich so, weiß ich nicht, fragt die ein bisschen was über Marins Leben und so und dann kommen die sich so ein bisschen näher und man denkt so, oh, jetzt küssen sie sich und dann auf einmal so, hopp, ist auf einmal der Finger ab und dann beißt sie so richtig genüsslich in diesen Finger rein und das kommt wirklich so unerwartet einfach nur, das hat mich auch richtig geflasht einfach.
Ja. Und ich stimme dir zu, dass es was sehr sexuell Aufgeladenes hatte, was ja auch für den weiteren Verlauf des Films, also das ist ja nicht die einzige Szene, ne, in der das so ist. Also ich glaube, das hat ja schon eine Bewandtnis hier, dass dieser Trieb, Menschen zu essen, auch was sehr Sexuelles hat.
Ja, da komme ich nochmal drauf, wenn es um das Buch geht. Da ist es nämlich, spielt das eine noch prägnantere Rolle tatsächlich, diese Kombination, sag ich mal.
Ah, cool.
Ja, und dann sehen wir halt auch schon irgendwie das Haus oder eher fast, ja, Trailer könnte man vielleicht sogar fast eher sagen oder zumindest irgendwie, ja, eher kleineres Haus von Marin und ihrem Vater schon auch eher ein bisschen runtergerockt ist. Es sieht nicht so wirklich aus, als würde dort jemand leben, der sich irgendwie Gedanken um Dekoration und Inneneinrichtung und sowas macht. Was für mich auch direkt irgendwie so eine Stimmung mitgebracht hat von, okay, irgendwie ist das eigentlich kein Ort, wo jemand so wirklich wohnt. So ein Heim, irgendwas, wo man sich heimelig und sicher fühlt, gibt es vermutlich in dem Sinne einfach gar nicht. Und es war jetzt keine große Szene, aber alleine so zu sehen, wie dieses Wohnzimmer aussieht, hat mir persönlich schon gereicht, um dieses Gefühl zu bekommen.
Ja, total. Also ich finde, das war das ist halt auch sehr gut inszeniert, ne? Ohne dass du da jetzt eine Texttafel irgendwie an den Anfang setzen musst, die erstmal so das Grundsetting erklärt. Das erledigen halt hier die Bilder durch Details und darin ist Guadagnino, finde ich, extrem gut. Also bei ihm hat alles eine Bedeutung, was im Bild ist. Und er komponiert seine Bilder und das zieht sich auch durch diesen Film.
Ja, obwohl wir ja tatsächlich die Erklärerrolle trotzdem besetzt bekommen. Und zwar hattest du ja gerade schon vorgelesen, nachdem sie dann der Freundin da den Finger abgebissen hat, rennt sie halt nach Hause und der Vater ist, okay, in 3 Minuten hast du gepackt, dann geht's los. Sie verschwinden ein weiteres Mal und am nächsten Morgen ist der Vater weg. Man weiß nicht so wirklich, wo sie hingefahren sind, aber sie scheinen das geübt zu haben und scheinen da drin eine gewisse Professionalität mittlerweile zu haben. Und er hinterlässt ihr ja ein Tape und das ist was sie tatsächlich über den Film hinweg hört. Sie hört das nicht am Stück, also wir haben jetzt nicht direkt eine Person, die alles einmal erklärt, aber über den Film hinweg. Ich würde es jetzt trotzdem alles an dem Punkt jetzt hier kurz besprechen. Wie hat dir das denn gefallen, dass es hier dann eben doch einmal diese Erklärrolle gibt, wo dann der Vater auf dem Tape erklärt, wann sie das erste Mal eine Person gegessen hat, wer das war, ob er sie liebt oder nicht und so weiter, dass er da das Ganze halt erklärt?
Also ich finde, das war nötig an der Stelle, weil der Film hat ja ein relativ langsames Tempo und ich glaube, man hätte ihre weitere Reise, wenn man die völlig unkommentiert, jetzt was diesen Fingervorfall angeht, gelassen hätte, dann wäre das schon sehr, sehr sperrig und sehr lang geworden. Und da hätte ich mir auch vorstellen können, dass man dann da wirklich so ein bisschen aussteigt. Deswegen, dass der Vater auf dieser Kassette dann erzählt, so, du hast übrigens schon als kleines Kind das gemacht und ich habe dich immer eingesperrt, weil ich Angst hatte, dass es wieder passiert. Ich finde, das ist eine notwendige Info und ich finde dieses Tape auch ein legitimes Stilmittel. Also wir sind ja in den 80ern, da wäre es komisch, wenn er ihr jetzt eine Sprachnachricht oder ein Video geschickt hätte. Mhm. Also ich finde das, ich fand das durchaus atmosphärisch.
Und ja. Du? Ja, und ich fand es auch positiv, dass er sich ja auch ihr gegenüber positioniert hat. Weil man fragt sich natürlich schon auch, ja, wie ist das denn, Vater von einem Mädchen zu sein, die halt offensichtlich kannibalistische Tendenzen hat, die sie nicht immer unterdrücken kann. So, was hat man dann für eine Beziehung zu seinem Kind? Weil das ist ja schon was anderes, als wenn man ein Kind hat, das jetzt nicht ab und zu mal Leute isst. Mhm. Und ja, auch natürlich die rechtlichen Schwierigkeiten, in die man sich da begibt. Und das ist, glaube ich, schon ja auch ein ganz anderes Leben ist, wenn man ständig angespannt ist, weil man nicht weiß, ob das Kind jetzt irgendjemand gesnackt hat oder halt nicht und immer so auf dem Sprung zu sein. Und dass er das ja auch irgendwie einordnet und ja auch so benennt und irgendwie sagt, ja, sowas in die Richtung von ich habe dich immer auf eine Art geliebt, aber eigentlich auch nicht so,
ja,
wie man es hätte tun müssen. Und das finde ich schon auch ja relevant, um vielleicht auch zu verstehen, warum dann irgendwie zum Beispiel die so eine wichtige Person für sie ist, weil sie ja eben so diese Liebe und irgendwie Heimat und sowas ja wirklich gar nicht kennt, weil der Vater sich zwar um sie gekümmert hat, aber diese bedingungslose Liebe, die hat es nicht gegeben und das gibt er ja auch zu. Und das finde ich traurig.
Ja, das ist auch, ich finde auch, dass es halt sehr, da merkt man halt sofort, dass es ein sehr tragischer Film auch wird. Und ich fand es fast schade, dass der Vater damit ja auch raus ist aus der Handlung, weil ich diese Perspektive von ihm eigentlich auch voll interessant fand. Aber gut, das wäre natürlich jetzt irgendwie schwierig gewesen, ihn dann nochmal mit einzubinden. Das könnte dann auch irgendwie sehr schnell sehr kitschig irgendwie werden, ne, wenn er dann nachher doch noch kommt, um sie zu retten oder so. Also das hätte natürlich nicht funktioniert. Ja. Aber ich finde, dass der Film das ziemlich gut gelöst hat. Also ich glaube, fast jeder oder fast niemand denkt sich in dem Moment dann so, boah, wie kann der nur seine Tochter jetzt komplett alleine sitzen lassen? Ich finde, man denkt das nicht. Also man denkt schon so, oh Gott, ja, die Arme, jetzt, ne, jetzt ist sie allein. Und trotzdem hat man aber auch Verständnis für den Vater, dass er, ja, dass sie jetzt quasi, auch wenn sie noch nicht richtig erwachsen ist, aber dass er den Weg mit ihr nicht mehr weitergehen kann. Und dass es halt wahrscheinlich ja auch sein Leben in den letzten 17 Jahren komplett kaputt gemacht hat.
Ja, und gleichzeitig denke ich mir halt da so, was ich irgendwie, wo ich mir vielleicht schon noch mal ein Treffen von den beiden hätte vorstellen können, dass sie ihn irgendwie sucht und schon auch ein Stück weit damit konfrontiert, dass die da offensichtlich nie drüber geredet haben. Weil das ist ja vielleicht auch was, was ja offensichtlich im Raum steht. Beide wissen, dass das so ist. Es scheint aber nicht darüber geredet worden zu sein, wo man ja vielleicht auch gemeinsam hätte überlegen können, okay, wie können wir es denn möglich machen? Unter welchen Umständen wäre es denn möglich, dass du bitte keine Leute isst? Oder wie, wo müsstest du unterkommen, damit das gewährleistet wird? Wie soll ich mich dir gegenüber verhalten? Und das ist halt schon vielleicht aus so einer Überforderung natürlich heraus, die viele Eltern ja einfach haben, wenn sie Kinder haben, die sich nicht der Norm entsprechend verhalten, jetzt einfach mal ganz allgemein gesprochen, dass dann oftmals einfach so eine krasse Überforderung da ist. Und gleichzeitig hat er auch nicht die Möglichkeit, sich irgendwie dann wenn das es damals in dem Sinne gab, irgendwie an die Jugendhilfe zu wenden und zu fragen, weil da kommt halt auch raus, dass die halt schon ein paar Leute gesnackt hat. Und das sollten öffentliche Stellen wahrscheinlich besser nicht wissen.
Und dass auch der Vater sich ja schuldig gemacht hat im Sinne von, er hat die Leiche entsorgt und so und das nicht gemeldet. Ja. Ne? Ich habe aber auch den Eindruck, dass in diesem Film auch viel Generationskonflikt auch eine Rolle spielt. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch richtig, dass die Eltern nur eine sehr begrenzte Rolle spielen, weil es ja auch hier um so die fehlende Identität geht, wenn man halt nicht in so einem harmonischen, liebenden Elternhaus aufgewachsen ist. Und ich glaube, das ist halt wirklich auch Teil der Geschichte, die hier erzählt werden soll.
Mhm, bin ich bei dir. Sie fährt dann los und möchte ihre Mutter treffen, die es ja auch noch gibt. Ihre Mutter kennt sie tatsächlich im Grunde genommen gar nicht. Und zwar ist sie dann mit dem Fernbus unterwegs und junge Frau allein auf Reisen, ey, kriege ich Nervenzusammenbruch, wenn ich das nur sehe, weil es selber so, vor allem so nachts alleine unterwegs sein kann, ich schon echt schlecht. Und alleine das ist für mich so ein Horrorszenario, aber halt so richtig realer Horror, das ist für mich so... Ja. Das sehe ich und da mache ich mir direkt richtig Sorgen und da muss noch gar nichts passiert sein. Da muss nur ein Typ im Hintergrund langlaufen und ich denke mir schon so, oh Gott, bitte nicht, bitte nicht, bitte, dass alles gut gehen. Naja, aber auf jeden Fall ist sie da halt alleine mit dem Fernbus unterwegs und kommt dann in irgendeiner super random Kleinstadt gefühlt an und trifft dann dort auf Sally, weil sie möchte dann halt dort an dem Busbahnhof einfach übernachten. Und dann kommt halt aber so ein alter Mann, ich weiß nicht, was würdest du sagen, wie alt ist der, 60?
Ja, so Ende 50, Anfang 60, irgendwie sowas, hätte ich jetzt auch gedacht, ja.
Ja, und der kommt halt an und sagt so mäßig, ne, hallo Missy, ich kann dich riechen.
Hallo, weg. Missy finde ich schon voll eklig und ich kann dich riechen, erinnert ja wohl voll an Hannibal Lecter. Das ist wohl auch kein Zufall.
Ja, oh, naja, auf jeden Fall kommt er halt um die Ecke und sie ist halt schon auch so ein bisschen so, okay, bitte lassen Sie mich in Ruhe. Und erklärt ihr dann halt aber so ein bisschen was über das Kannibalen- bzw. Ita-Dasein. Und da fasst sie dann halt ein Stück weit Vertrauen. Und ich meine, so viel Wahl hat sie in der Situation da komplett alleine, obdachlos im Grunde genommen, auch einfach nichts. Und man kann sagen, dass... Sally, ein Mann, so heißt er übrigens, Sally, ein Mann mit Prinzipien ist, denn er tötet nämlich keine Leute, aber dafür kann er riechen, wenn Leute kurz vorm Sterben sind und taucht dann nämlich einfach in deren Haus auf und wartet, bis sie tot sind, um sie dann zu essen, was auch so der Umstand ist, in dem Maren und er sich dann wiederfinden, dass er so sie halt mit in den Haus reinholt, was erstmal nicht das Verkehrteste ist, weil da hat sie irgendwie dann ja schon mal ein Dach über den Kopf immerhin. Und dann essen sie dort nach einiger Zeit, nachdem sie sich auch so ein bisschen gesammelt hat, die Leiche einer alten Frau, die noch nicht ganz tot ist und irgendwann dann doch tot ist. Und das ist halt wieder so, und das kennst du bestimmt auch, vor allem bei Typen, die erstmal nichts machen, was man ihnen so richtig konkret übel nehmen kann. Wo man den Finger draufhalten kann und sagen kann, und das hat der gesagt und das hat der gemacht und das ist nicht in Ordnung. Aber der gibt so den weirden Vibe ab, dass man trotzdem Angst vor dem hat.
Ja,
also klar, total. Mitten in der Nacht zu einer jungen Frau zu gehen und zu sagen, hallo, ich kann dich riechen, ist schon nicht cool. Aber es ist halt auch noch keine Straftat einfach. Und das finde ich, das verkörpert der so, dass man ihm nicht so richtig böse sein kann, weil er ja auch nett zu ihr ist und ihr irgendwie helfen möchte und sein Essen mit ihr teilt.
Ja.
Und trotzdem denkt man sich nur so, bitte renn.
Ja, ich finde halt, was er direkt so ausstrahlt, ist halt auch krasse Einsamkeit und sie ist ja auch total einsam und ich glaube, sie wäre ja wahrscheinlich auch gar nicht in der Situation geblieben, wenn sie nicht so, so neugierig darauf gewesen wäre, sich mit einem anderen Ita auszutauschen, weil bis jetzt kennt sie ja noch niemand anderen, der so ist wie sie. Deswegen finde ich es von ihrer Seite auch irgendwie erstmal nachvollziehbar, dass sie bleibt. Aber ja, er hat sowas, ich finde, er hat was sehr Nettes, aber auch sehr Bedürftiges und man spürt halt die ganze Zeit, dass es kippen kann bei ihm. Also, dass es mit Vorsicht zu genießen ist, dass wenn sie sich anders verhält, als er es möchte, dass er dann halt auch ganz schnell anders werden kann. Ich finde, das drückt er sehr gut aus, ohne es konkret zu sagen.
Ja, und er ist da ja auch irgendwie sehr ulkig dann noch, mit der hat ja auch noch so einen Zopf, einen meterlangen Zopf aus den Haaren der Menschen, die er gegessen hat, um sie nicht zu vergessen. Und das ist irgendwie auch so, okay, schon komisch irgendwie.
Voll. Und voll eklig, dieser Zopf, finde ich.
Ja, voll. Also, ganz ungutes Gefühl geht von ihm aus, obwohl er ja erstmal trotzdem vielleicht fürs Erste die bessere Variante ist zum draußen schlafen, weil ich trotzdem das Gefühl habe, dass er ihr wirklich helfen möchte an dem Punkt. Und dass er wirklich dass er ihr an dem Punkt nichts Böses möchte. Und trotzdem, ne, wie du sagst, man hat die ganze Zeit das Gefühl, das kann richtig kippen. Und es ist dann ja auch so, dass sie praktisch wegrennt zum Bus halt, ohne sich zu verabschieden. Und dann steht er draußen auf einmal und schaut dem Bus, in dem sie sitzt, hinterher. Und da sieht man so richtig so einen Mix aus, wie so ein verlassenes Hündchen, aber auch irgendwie eine krasse Wut und so mäßig, was hast du getan, dass du einfach fährst.
Kannst du es wagen?
Tiefe Enttäuschung einfach. Weil sich schon denkt, okay, wenn der nochmal auftaucht, das wird ein unangenehmes Gespräch.
Aber ich finde, es war, also mir war es klar, dass er nochmal auftaucht. Ich finde, er war zu special, als dass er nach dieser Szene quasi keine Rolle mehr spielt. Das,
Ja. Hast du denn da schon dann auch geahnt, dass er so der Antagonist sein wird?
Nee, also dass er jetzt wirklich so der entscheidende Antagonist am Ende ist, das habe ich nicht unbedingt kommen sehen. Aber ich meine, an der Stelle im Film, da hat sie ja auch noch nicht mal Lee getroffen, ne? Also da ist es ja wirklich noch sehr, es ist ja, schon noch sehr, genau, also ich wusste, dass er wiederkommt, aber nicht, dass er wirklich so das Zünglein an der Waage ist am Ende.
Ja. Ja, ich finde halt auch, er könnte halt auch wirklich einfach nur ein schrulliger alter Mann sein, der einfach einsam ist und sich da freuen würde, einfach irgendjemanden zu haben. Ja. Und ich habe auch gedacht, der kommt nochmal wieder, aber zu dem Zeitpunkt war es mir noch nicht so hundertprozentig klar. Wir skippen jetzt kurz inhaltlich einmal schon nach vorne, und zwar an späterer Stelle, wo dann auch Maren schon Lee kennengelernt hat und so, treffen sie ja auch nochmal aufeinander, und da kommt dann ja auch raus, also man sieht ihn wirklich Ewigkeiten gar nicht, und dann gefühlt so eine Stunde später taucht er wieder auf, und da kommt halt auch raus, dass er sie im Grunde genommen verfolgt hat die ganze Zeit über.
Ja.
Ich glaube, er würde eher sagen, er hat sich Sorgen gemacht und hat geschaut, dass es ihr gut geht, aber das ist Auslegungssache, wie man das interpretiert. Und als sie ihm dann halt wirklich auch relativ klar und, finde ich, auch freundlich dann halt einfach sagt, so hier, bitte lass mich in Ruhe. Ja, du warst nett zu mir und ja, das hat mir irgendwie geholfen, aber ich möchte jetzt trotzdem wirklich einfach nichts mehr mit dir zu tun haben. Bitte respektier das. Dass er sie wirklich richtig krass beschimpft und ihr auch richtig sagt, dass sie sich ficken gehen soll.
Ja, da fällt seine
so richtig
Fassade.
Krasser Cut ist, ne? Ja.
Ja.
Hätte man gar nicht so gedacht, dass der dann in der Lage ist, sie da so zur Sau zu machen.
Ja.
Und da, als er dann da schon mit dem Truck um die Ecke kam, dachte ich mir schon so, boah, scheiße, das ist nichts Gutes, dass der jetzt hier auf einmal auftaucht, wenn sie gerade alleine ist.
Ich finde, das war auch der Moment, wo dann klar war, ah, okay, jetzt, jetzt ist der Change passiert, jetzt ist er quasi, wird er nicht mehr nett zu ihr sein, und ich finde, dann war es auch relativ klar, dass er nochmal auftauchen wird. Ich weiß nicht.
Und nicht im Guten.
Genau. Und das, ich finde, es hat auch wirklich sowas damit zu tun mit diesem Haarzopf, weil ich mir die ganze Zeit so dachte, dieser Haarzopf wird noch eine Bedeutung haben. Das ist so ein bisschen wie mit der Kreuzkette in 28 Years Later. Man sieht diesen Gegenstand und man weiß, er wird eine wichtige Message in dem Film noch haben. Und dann dachte ich auch so, okay, er wird am Ende er ist der Endgegner quasi, und er wird sich gegen die beiden stellen. Und das ist dann aber, fand ich auch nicht irgendwie so, oh nee, jetzt ist es vorhersehbar oder so, sondern das ist dann auch folgerichtig gewesen.
Obwohl ich mich schon auch gefragt habe, ob es in diesem Film diesen Antagonisten gebraucht hätte. Oder ob nicht vielleicht einfach so diese sehnsüchtige Liebesbeziehung zwischen den beiden gereicht hätte. Also ja, das ist halt eher Horrorfilm dann irgendwie, dass es eine klare, eindeutige Bedrohung gibt.
Ja.
Aber ja, das habe ich mich gefragt. Was glaubst du, hätt's ihn unbedingt gebraucht?
Also ich glaube, wie du sagst, dass das wirklich dem geschuldet ist, dass es halt schon auch irgendwo noch ein Horrorfilm sein soll. Und ich glaube, dass der Antagonist halt dafür sorgt, dass man mehr mit den beiden Hauptfiguren mitgeht. Ich kann mir nämlich durchaus vorstellen, dass nicht jeder mit denen so richtig relaten kann. Also natürlich, wenn man den Kannibalismus als eine Metapher betrachtet für Anderssein oder für, ist ja sehr, könnte man sehr vieles reininterpretieren, Drogensucht oder was auch immer, alle Süchte, die nicht gut für einen sind, die man haben könnte. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass alle Personen, die sich diesen Film anschauen, so richtig mit den beiden relaten können. Und da hilft dieser Antagonist halt sehr. Aber ich glaube, an sich wäre vor allem das Ende auch noch mal ein anderes, wenn sie an ihren Trieben gescheitert wären und nicht an dem Sully, ne? Aber ich glaube auch da, dass er zusätzlich zu diesem Horrorfilm-Ding ist er auch drin, weil es, weil er halt dieses Eater-Sein anders auslegt als die beiden. Und ich glaube, er ist dann wieder auch identitätsstiftend für Maren vor allem, weil sie halt weiß, so will sie nicht leben. Und dann hast du mit ihm auch wieder diesen Generationskonflikt drin. Also ich verstehe, warum er da ist. Aber ich glaube, wenn man jetzt wirklich noch mehr auf den Drama-Aspekt gegangen wäre, dann hätte man ihn nicht unbedingt gebraucht. Ich bin aber ganz froh, dass er da ist.
Ja. Wie du sagst, vor allem fürs Ende, das haut, finde ich, richtig krass rein. Und da ist er natürlich elementar für. Aber das, was du angesprochen hast, dass die beide an ihren Trieben scheitern, das ist halt exakt das Ende aus dem Buch. Also,
ja,
wir kommen da später noch mal ein bisschen genauer drauf, auf die ganzen Unterschiede. Aber das hast du jetzt im Grunde genommen schon vorweggenommen, dass da die Ursprungsidee, da spielt Sully auch noch eine Rolle. Aber er ist nicht das, was das fast zum Überlaufen bringt.
Ja, krass. Ah, boah, da bin ich gespannt. Beendet. Das Buch kenne ich nämlich nicht.
Ja. Naja, ja, aber es ist vielleicht jetzt ein guter Zeitpunkt, um uns mal mit Lee bekannt zu machen. Weil du jetzt ja schon gesagt hast, nicht alle Leute können vielleicht mit Maren und Lee mitgehen. Und ich glaube, da ist Lee schon auch vielleicht meiner Meinung nach eher die Person, mit der das vielleicht schwieriger ist. Und zwar treffen wir auf den, weil ein Mann im Supermarkt eine Frau anpöbelt, während Maren da am Klauen ist. Und dann sagt sie halt sowas mäßig, hey, was soll das? Und also Maren sagt das und Lee steht ihr dann halt bei und geht dann halt mit dem Mann raus. Und naja, dann snackt er ihn halt und sie bittet ihn dann halt mehr oder weniger um Hilfe, weil sie halt komplett lost ist und fragt halt so mäßig, yo, können wir vielleicht zusammen weiterziehen? Und genau, er ist da erstmal so skeptisch, weil er ja offensichtlich bisher auch alleine klargekommen ist. Aber sie ziehen dann doch zusammen los. Und ich weiß nicht, ich finde, Timothy Chalamet ist ja schon auch ein Schauspieler mit einem sehr einzigartigen Gesicht. Was viele Leute auch nervt, weiß ich. Viele Leute mögen sein Gesicht nicht, viele Leute lieben es. Ich glaube, das ist so, man hasst oder liebt ihn.
Ich finde, er hat ein sehr schönes Gesicht. Ganz objektiv gesehen auch.
Finde ich auch. Wie findest du ihn denn hier in dieser Rolle und hast du ihm das abgekauft, sag ich mal?
Also zuerst mal muss ich sagen, ich hatte mit diesem Treffen zwischen den beiden erstmal so ein bisschen ein Problem, weil ich so dachte, ich finde es irgendwie voll unglaubwürdig, dass sie 17 Jahre lang irgendwie keinen anderen Eater kennengelernt hat und jetzt ist sie von zu Hause weg und die ersten zwei Personen, die sie trifft, sind auch Eater. Das fand ich irgendwie so ein bisschen, also drehbuchmäßig so ein bisschen grenzwertig, muss ich sagen. Es ist mir auf jeden Fall doll aufgefallen. Ja, und dann fand ich ihn am Anfang also dass er ein super Schauspieler ist und die Rolle, finde ich, auch sehr gut spielt. Definitiv. Ich fand die Rolle am Anfang halt so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, er war halt so dieser klassische, so ein bisschen James Dean, der 80er, der halt, also so ein Typ, wo man auf jeden Fall so weiß, ah, der ist wahrscheinlich auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber auf die, also auf die romantische Art und wahrscheinlich wird aber fast jede Frau erstmal auf ihn stehen, die in seinem Alter ist, so ein bisschen. Und genau, aber ich finde, er strahlt von Anfang an auch aus, dass er irgendwie dolle Probleme mit sich selber hat, weil er halt so extrem selbstsicher tut und das sehr gekünstelt rüberkommt. Also er sagt ja dann zu ihr, zum Beispiel nachdem er diesen frechen Mann da irgendwie gegessen hat, sagt er zu ihr dann so, ja, die Reste liegen da hinten, falls du auch noch was willst. So, als wäre das das Selbstverständlichste der Welt. Und genau, also so richtig sympathisch ist er einem jetzt im ersten Moment, finde ich, nicht. Aber man merkt halt so, ja, der wird ihr wahrscheinlich erstmal gut gefallen.
Ja, gehe ich voll mit. Ich finde ihn auch nicht sympathisch. Also auch, dass er dann halt, anstatt irgendwie da auch zu sagen, hier Kollege, lass mal sein, direkt sagt, jetzt gehen wir raus und dann klären wir das wie Männer, so mäßig. Und da direkt auf die Tour kommt, ist schon so, okay, ne, ist schon ein bisschen mackerhaft alles irgendwie. Und auch, wie er sich dann ihr gegenüber verhält, schon so sehr distanziert und abgebrüht. Und sie muss ihn ja wirklich so richtig bitten, dass er sich ihr annimmt, obwohl also jeder sehen würde, dass die halt einfach Hilfe braucht, so dass die halt lost ist. Und gleichzeitig kann ich schon auch verstehen, also wenn ich 16 wäre oder 17, ich weiß nicht, wie alt sie da ist.
17, glaube ich.
Und ich wäre alleine unterwegs. Und Timothy Chalamet würde da so ein bisschen punk-esk um die Ecke kommen.
Ja, also, wärst du auch mitgegangen, Theresa.
Auf jeden Fall.
Ja, das meinte ich ja mit, ne? Man,
ja, man kann das verstehen, ja.
Ja, voll. Auf jeden Fall.
Und da muss ich tatsächlich sagen, dass er aber im Film auch durch Maren eine krasse Entwicklung hinlegt. Also man bemerkt dann doch, dass sie, obwohl sie ja schon auch aus einem eher schwierigen Elternhaus kommt, wo sie vielleicht nicht die uneingeschränkte Liebe bekommen hat, die Kinder verdienen, dass sie trotzdem mehr davon mitbekommen hat als er und dass sie irgendwie ein Konzept von Beziehung und Wärme und sowas hat und das ein bisschen auf ihn überfärbt und dass so von Zeit zu Zeit er ja da ja schon immer weicher auch irgendwie wird. Und das finde ich auch, dass der Film das sehr gut gemacht hat, diese Charakterentwicklung mir in glaubhaften Schritten zu verkaufen. Also ich hatte nicht das Gefühl, er hat Maren getroffen und war danach ein neuer Mensch, sondern es war so Schritt für Schritt. Es ging auch immer mal zurück, da war er doch wieder irgendwie bockiger Macker und dann ging es aber auch wieder. Und das, die Entwicklung von ihm hat mir gut gefallen tatsächlich.
Ja, habe ich tatsächlich jetzt gar nicht so drüber nachgedacht vorab, aber würde ich glaube ich auch teilen den Eindruck, weil die beiden ja irgendwie immer wieder in so Momente kommen, wo ja eigentlich haben sie so eine Beziehung im Zeitraffer, ne, weil sie irgendwie ganz schnell in Situationen kommen, wo sie halt so ihre Werte miteinander abgleichen müssen, weil sie natürlich dadurch, dass sie Menschen essen, auch regelmäßig in so existenzielle Momente kommen. Und ich finde auch, dass das sehr gut irgendwie nachgezeichnet ist und dass es, obwohl es teilweise romantisch ist, man nie irgendwie so denkt, boah, das ist mir jetzt aber zu viel. Ich bin da sehr empfindlich, muss ich sagen. Ich kann das irgendwie in Filmen nicht so ab. Aber ich finde das hier nicht zu dick aufgetragen oder so. Ich finde das auch nachvollziehbar, dass die sich beide was zu geben haben, was die auch zusammenhält irgendwie. Wobei, meinst du, die hätten sich auch ineinander verliebt, wenn einer von den beiden kein Eater gewesen wäre?
Also ich glaube, Maren hätte sich schon in ihn verknallt, aber eher so verknallt. Und bei ihm weiß ich es nicht. Aber ich glaube, dass er halt eigentlich, also ich glaube, er wäre unter anderen Umständen gar nicht in der Lage dazu, sich wirklich auf jemanden einzulassen und jemanden wirklich zu lieben. Und deswegen, und ich glaube, Maren ist aber jemand, die braucht einfach so die volle Liebe. Und dadurch, dass sie halt zusammen in dieser Situation sind, in der man normalerweise sich eher nicht befindet, kam das dann. Also wahrscheinlich nicht.
Ja.
Denke ich mal. Mhm. Ich glaube schon, dass es brauchte irgendwie von vornherein so eine gewisse Ernsthaftigkeit. Und ich meine, es ist natürlich auch was anderes, ob man sich erstmal erzählt, irgendwie, ja, was machst du so beruflich, was hast du für einen Schulabschluss, was machst du in deiner Freizeit oder ob du halt damit anfängst, wie viele Leute du schon gegessen hast. Das ist natürlich eine komplett andere Beziehungsgrundlage, ne?
Magst du lieber Hund oder Katze?
Ja.
Ja, voll.
Ja. Magst du es lieber roh oder doch ein bisschen gedünstet, dein Fleisch? Also jetzt nicht das Hühnchen, du verstehst schon.
Isst du lieber Männer oder Frauen, ja.
Die essentiellen Fragen. Ja. Eine Sache, die ich dich doch fragen wollte, die jetzt fernab von Lee und Marin ist, ob du die 80er-Vibes in dem Film authentisch fandest und auch irgendwie gefühlt hast. Weil wir spielt ja hier eben in den 80ern, aber jetzt nicht so Stranger Things-mäßig, sondern ich habe das Gefühl, ein bisschen subtiler und auch auf eine Art zeitloser. Also das hätte auch noch gefühlt 10 Jahre später oder früher sein können.
Ja, also ich finde, man spürt sie schon und wenn man drauf achtet, ne, man hört zum Beispiel Ronald Reagan irgendwie mal im Radio, dann, also wenn man drauf achtet, dann kann man es schon, glaube ich, ziemlich genau verorten. Aber ich finde, man spürt sie halt angenehm, nebensächlich und eben nicht so, wie du gerade meintest, wir müssen jetzt keine Kinder auf dem BMX-Fahrrad da rumfahren sehen oder irgendwo, keine Ahnung, so richtig krasse 80er-Frisuren, obwohl die von Timothy Chalamet ist natürlich eine ziemliche 80er-Frisur. Aber ich finde trotzdem, der könnte auch ein 2000er-Punk sein irgendwie. Also man spürt sie, aber dezent und sie sind nicht offensichtlich die ganze Zeit.
Ja.
Oder hast du
auch
das anders empfunden?
Nee, also ich habe tatsächlich das auch am Anfang fast eher so interpretiert, als würde das in so einer Zeit spielen, die nicht wirklich eine ist oder nicht wirklich eine sein soll, die eher so ein Lückenfüller ist. Irgendwie schon klar, okay, es gibt keine Handys, Technik ist noch nicht so weit, aber dass jetzt auch trotzdem nicht das Gefühl hat, es spielt so eine große Rolle, ob wir jetzt in den 80ern, in den 70ern oder in den 90ern unterwegs sind, irgendwie auf einer, beziehungsweise eher so, ob wir in den 80ern oder ob wir in den 90ern unterwegs sind. Das war
also
so mein
ich
Gefühl.
Ich bin mir voll sicher, Luca Guadagnino ist wirklich jemand, dem alles extrem wichtig ist und es wird einen konkreten Grund haben, warum die Geschichte für ihn in den 80ern spielt, da bin ich mir wirklich sicher. Da gibt es bestimmt irgendwas, wie man das gesellschaftlich, politisch irgendwie auch erklären kann.
Möglich.
Das kann ich mir echt gut vorstellen, aber ich finde halt, trotzdem, wie du auch gesagt hast, ne, man guckt den Film und man denkt jetzt nicht direkt so, ah ja, mal wieder die 80er, sondern ja, es könnte auch davor oder danach sein, gefühlt.
Es fällt einem eventuell auf, wenn man drüber nachdenkt. Ja. Es gibt dann ja noch unser kleines Treffen mit zwei weiteren Kannibalen, von denen einer freiwillig Kannibale ist. Das sind nochmal so ein kleiner Grusel-Schocker-Moment vielleicht, wo die auf eben diese beiden Männer treffen und man schon direkt bemerkt, okay, irgendwie haben die so ein bisschen Redneck-Vibes. Man
Voll.
Will eher nicht so was mit denen zu tun haben und Lee sagt auch nicht die echten Namen, als er gefragt wird, wie sie heißen. Und Lee verhält sich eher ein bisschen so brohaft und äußert sich jetzt nicht so negativ zu den Sachen, die da so erzählen, was zum Teil echt ganz schöner Stuss ist. Und Marin geht da aber schon auch gegen und sagt so mäßig hier, wie denn, du isst freiwillig Leute, weißt du, ich leide darunter, dass ich das machen muss. Und du rennst hier durch die Gegend und snackst irgendwelche Leute weg, ohne schlechtes Gewissen, was ist denn los mit dir? Und naja, die sind dann halt auch wirklich irgendwie, haben was sehr Bedrohliches und ich fand fast so, dass ich habe nicht viel zu kritisieren an dem Film, aber das wäre vielleicht ein Punkt, wo ich mir nicht sicher bin, ob ich den gebraucht hätte.
Ja, also ich finde die Szene dramaturgisch auch sehr schwierig, weil ich finde, die beiden kommen ins Bild und man denkt direkt so, lauft weg, weil die sind auf jeden Fall, mit denen stimmt was nicht. Und dann so, ja, wir wollten einfach mal fragen, ob ihr mit uns Bier trinken wollt. Okay. Und dann, wieder Kannibalen, schon wieder. Gibt es eigentlich jetzt nur noch Eater überall? Also es ist irgendwie, da habe ich wirklich so gedacht, das ist, finde ich, jetzt so ein bisschen lame irgendwie. Aber ich glaube, zum einen bringt es natürlich Maren und Lee erstmal näher zusammen, dass sie quasi jetzt sich aus einer brenzligen Situation retten müssen. Und auch das ist halt, glaube ich, wieder so eine Szene, wo Maren merkt so, es gibt, also meine Identität als Eater, die bildet sie ja gerade irgendwie aus und die will nicht so sein wie die. Die will nicht irgendwie, dass es ihr Spaß macht, Leute zu essen, und dass sie damit prahlt und so. Und ich glaube, deswegen ist es für die Figur irgendwie wichtig, aber mit Sicherheit hätte man das auch irgendwie anders lösen können. Also ich finde die Szene irgendwie, die beiden sind super fies. Ich finde die wirklich beide richtig, richtig creepy. Deswegen finde ich es dann irgendwie doch auch wieder gut, dass die da sind. Aber der eine erklärt ja dann auch dieses Bones and All, also den Titel quasi, dass er halt, dass das Höchste der kannibalistischen Gefühle ja ist, wenn man eine Person komplett mit Knochen und allem drum und dran isst. Und
wie soll man das überhaupt machen? Da brechen einem doch die Zähne ab, oder nicht?
Also Theresa, das ist halt mein Hauptproblem mit diesem Film, dass dieses Bild in meinem Kopf, es entsteht und es macht mich krank, weil das funktioniert doch nicht. Wie willst du denn, also erstmal, wie isst du Haare? Wie isst du eine Frau mit langen Haaren? Ja, und wie isst du, keine Ahnung, ein Beckenknochen, ein Schädel? Das kriegst du doch niemals in den Mund. Musst du dir das vorher in kleine Teile zersägen?
Smoothie draus machen.
Ich weiß nicht, irgendwie ist mir das einfach ein zu deutliches optisches Bild, was der Film meiner Meinung nach nicht gebraucht hätte, diese Bones and All-Thematik. Ich finde, der Kannibalismus an sich ist schon tabu genug. Ich hätte das nicht gebraucht, weil mir das ist mir zu drüber, das ist mir zu bildlich. Und das ist dann eins der Dinge, wo ich verstehen kann, dass Leute, dass das so manchmal ins Lächerliche kippt für die. Weil wenn ich mir das vorstelle, dann habe ich auch Bilder im Kopf, die teilweise schon recht lustig sind. Sehr gruselig, aber auch sehr lustig. Und ich finde, das war ein Ticken too much.
Ja, verstehe ich. Also es war auch so das, was ich mich gefragt habe. Also weil, haben wir wahrscheinlich alle schon mal Chicken Wings gegessen. Wenn man da auf so einen Knochen beißt, denkt man sich schon auch so, den will ich jetzt eigentlich nicht essen. Und auch so die Idee von, den kann ich auch in dem Sinne, glaube ich, gar nicht so wirklich essen. Und dann ja auch so einen ganzen Mensch zu essen, das ist doch viel zu viel. Also
du kannst Knochen doch nicht kauen. Also
und das ist ja auch einfach viel zu viel Masse. Also ich meine, wenn man jetzt überlegt, wie viel man so am Tag isst, wenn man wirklich so einen kompletten Menschen mit allem, was er hat, isst, dann isst man da schon mehrere Tage von eigentlich, würde ich jetzt mal behaupten.
Nee, also aber verstehst du, was ich meine?
Es macht
etwas viel zu konkret, was viel besser funktioniert, wenn es einfach nur in deinem Kopf so passieren darf, wie du es dir vorstellst und nicht so, ich esse dich mit Haut und Haaren und Knochen. Nee.
Ja, das ist gut, glaube ich, wenn es einfach auf der metaphorischen Ebene geblieben wäre, sich einfach so mit dem Körper einer anderen Person irgendwie zu verbinden, sich den einzuleiben und einzuverleiben. Das wäre besser gewesen. Dann vielleicht doch noch ein Kritikpunkt, den ich eventuell
Theresa,
annehmen kann. Na, ich muss ja auch fair bleiben, ein Stück weit. also ich habe mich halt gefragt, ob dieser ganze Part mit den beiden Kollegen eigentlich nur drin ist, um so eine moralische Komponente für uns vorzugeben. Dass für die Leute, die bis dahin dachten, Maren und Lee haben den Schuss nicht gehört, sich dann denken, eigentlich sind die beiden doch gar nicht so schlimm. Dass das einfach so ein moralischer Anker ist, der nicht explizit sagt, Maren und Lee machen das besser, aber der schon für alle Leute unausgesprochen klar ist, dass das das Ergebnis dieser Szene ist. was man danach denkt. Also das war sowas, was ich irgendwie gedacht habe. Und dann denke ich mir halt aber auch wieder so, ja, am Ende muss es halt eh jeder für sich selber einordnen. Ich glaube, die beiden Kollegen, sie haben mich jetzt nicht gestört, aber unbedingt gebraucht hätte es das, glaube ich, tatsächlich auch nicht.
Mhm.
Wir ziehen weiter in den Freizeitpark, denn ja, da kommen sie an, haben erstmal eine schöne Zeit. Die Stimmung kippt dann aber ein bisschen, weil Marin dann zu Lee sagt, dass sie Hunger hat und Lee ist so mäßig, kein Problem, kläre ich
kein
was.
Kein Problem, Babe, und ich besorg dir was.
Genau, und dann ist da halt so ein Typ an so einem Wurfstand, wo man halt irgendwas werfen muss und dann kriegt man irgendwie einen Teddy oder so. Und das war genau das Ding, der hat einfach so einen kleinen Jungen richtig fertig gemacht und hat ihm einfach sein Teddy nicht gegeben. Also richtiger Arschloch einfach, also ganz ehrlich, sei doch mal nicht so, ne? Und dann war Lee klar, okay, so den kläre ich mir. Und
man muss aber, finde ich, dazu sagen, auch wenn das natürlich ein Arschloch-Move von dem Typ ist, dass Lee sehr, sehr schnell jemanden dann, sag ich mal, zum Tode verurteilt. Also ja. Es geht sehr schnell bei ihm. Aber irgendwie finde ich es zum Beispiel ganz sympathisch, also es klingt jetzt irgendwie komisch, aber ich finde es sympathisch, dass er eher Männer tötet, weil ich dann zumindest bei ihm nicht so den Eindruck habe, als würde es ihm um so ein Machtspiel gehen, sondern als wäre es dann wirklich so, ja, okay, das ist irgendwie jetzt der kleinste Schaden für die Gesellschaft irgendwie. Ich finde seine Standards trotzdem sehr low, aber ja, ich glaube, es ist mir trotzdem noch lieber, als wenn er jetzt irgendwie Kinder oder so immer leicht bekleidete Frauen sich snacken würde oder so.
Ja, voll. Also ich meine, damit umgeht der Film halt so ein bisschen so den Vorwurf der Misogynie oder so. Ne? Also, aber ich finde es auch, ne, er kann alle Leute snacken. Warum sollte er keinen Typen snacken? Und vor allem, wenn der halt einfach der ist, der sich da falsch verhält, obwohl auch da im Buch tatsächlich ist es eine Frau, die sich halt aber genauso arschig verhält. Mhm. Aber hier, wir sind ja immer noch in einem Film von unserem guten Luca, wo immer
da müssen auch eine Person
ein bisschen queer sein muss. Genau. Ja. Und deswegen durfte das hier, glaube ich, keine Frau sein, damit das noch irgendwie zusammenpasst. Ja. Denn sie landen dann im Maisfeld, Lee und der gemeine Typ, und Lee holt ihn dann einen runter. Und kurz bevor er kommt, stützt er ihm dann die Kehle auf.
Mhm.
Und das ist schon was, wo man auch das Gefühl hat, dass Marin überhaupt nicht einordnen kann, was sie da gerade sieht. Und dass sie das irgendwie dann schon auch ein Stück weit schockiert. Weil die beiden sind ja nicht in einer Beziehung offiziell. Aber irgendwie haben die ja eine romantische Zeit miteinander. Und so richtig offiziell ist es aber nicht. Und ich glaube, dass sie davon ausgegangen ist, dass es was Festes ist und er sich denkt, nee. Und das ist was ich sagen muss, das kann ich als Mensch, als junge Frau, die auch schon mal 17 gewesen ist, bestätigen, dass das genauso öfter als einmal passiert ist, dass ich dachte, ach, ist doch klar, dass das was Exklusives ist und dass das nicht allen Beteiligten klar war, weil es nicht explizit vorher geklärt wurde und da konnte ich richtig relaten.
Ah, krass, in dem Licht habe ich das irgendwie gar nicht gesehen, aber ist eine total legitime Lesart.
Ja, das ist vielleicht eine autobiografische Färbung.
Kann ja auch beides zutreffend sein. Ich habe es irgendwie so ein bisschen aufgefasst, dass sie halt schockiert darüber ist, dass er das so, das Töten von dieser Person so verbindet mit einer sexuellen Handlung, die ja nicht unbedingt notwendig gewesen wäre, ne? Also, dass er ihm die vorgaukelt, um ihn dahin zu locken, klar. Aber natürlich hätte er ihn auch schon überwältigen und töten können, bevor er ihm einen runterholt und er fast kommt.
Hätte die Hose anbleiben können.
Genau, weil das ist dann ja vielleicht in dem Moment doch auch so ein Machtspiel. Und ich glaube, da hat sie dann den Eindruck, okay, er verbindet das gerade mit Vergnügen, dass er den gleich isst. Und das möchte sie ja für sich auch wieder nicht. Und ich glaube, also ich habe das so aufgefasst, dass sie deswegen geschockt ist. Aber das andere kann natürlich auch sein. Oder es ist eine Mischung aus beidem. Ich finde, es macht beides irgendwie Sinn. Ja.
Das kann ich mir auch gut vorstellen. Also ich hatte in dem im Moment zumindest das Gefühl, dass die einfach so mega schockiert und überrumpelt ist und gar nicht weiß, was sie davon jetzt gerade irgendwie exakt halten soll, sondern einfach nur einfach mega schockiert ist. Und man bemerkt das ja auch danach, dass im Auto auch die Stimmung eher ein bisschen gedrückt ist. Und auch als sie dann halt herausfinden, dass der Typ tatsächlich Frau und Kinder hat, das nochmal ein bisschen mehr nach unten zieht, die Stimmung. Und Timothy ist halt, also die ist dann halt auch so, ja, wir konnten das halt einfach nicht wissen, dass der halt auch Kinder hat. So mäßig, normalerweise töte ich eigentlich niemanden, der Kinder hat. Aber man muss ja auch sagen, er hat ja auch nichts getan, das irgendwie abzufragen oder das irgendwie herauszufinden. Er ist halt einfach davon ausgegangen, okay, hier ist ein Typ, der wird schon keine Kinder haben. So. Und da bemerkt man dann schon auch, dass das irgendwie die Stimmung gekippt ist.
Ja, ich glaube, es geht ja schon auch immer noch darum, so richtig kontrolliert töten und komplett risikofrei töten und essen können sie halt auch einfach nicht, weil es ist ja nun mal ein Trieb. Und ich glaube, er hat sich den Mann dann doch auch ein Stück weit aus einem Trieb ausgesucht. Also
sicherlich.
Und ich glaube, das erkennt sie wahrscheinlich auch in dem Moment und das macht ihr halt Sorgen.
Vielleicht ist das jetzt auch ein guter Punkt, nochmal über die Metapher oder auch nicht Metapher zu sprechen, für was dieser Kannibalismus eigentlich steht. Also ich habe ein paar Interviews geguckt und Timothy himself meinte dazu, dass es für ihn so ein Platzhalter für allerlei Dinge ist, die man halt eben tut, für die man sich aber schämt, wo man halt zum Außenseiter werden würde, wenn man halt diese Verhaltensweisen zugibt und an den Tag legt, an dem man aber gleichzeitig auch nicht so schnell was ändern kann, sei es jetzt eben irgendwie sowas wie Sucht oder Fetische oder so. So hat er es interpretiert. Wie würdest du das? Also wie hast du es einfach für dich ganz persönlich verstanden?
Ja, also ich hatte das ja vorhin schon angedeutet, ne, mit was man da alles rein interpretieren könnte. Also ich finde, das mit, dass es sowas mit Trieb und Sucht auf jeden Fall zu tun haben soll, sehr einleuchtend. Und dass das natürlich sehr viele verschiedene Formen haben kann. Ich finde, es hat er schon ähnlich zusammengefasst, wie ich das auch eingeschätzt hätte. Ich glaube, das Wichtige ist halt, dass es was ist, wo man das Gefühl hat, man verliert die Kontrolle über sich selbst. Deswegen finde ich zum Beispiel auch Drogensucht irgendwie sehr naheliegend, dass das halt auch gut passt. Hast du noch was anderes?
Ja, ich stolper dann bei dieser ganzen Suchtgeschichte halt so ein bisschen darüber, dass es halt angeboren ist. Ne? Das ist halt auch schon bei Zweijährigen irgendwie der Fall sein kann.
Ja,
und
stimmt.
Das ist sowas, wo ich halt drüber gestolpert bin. Und tatsächlich.
Aber es gibt doch auch ein Suchtgehen, oder? Es gibt doch auch Veranlagungen für Sucht.
Ja, es gibt da Veranlagungen für. Es gibt Menschen, die sind anfälliger für Suchtverhalten als andere. Also wenn du und ich jetzt beide jeden Tag, weiß ich nicht, 2 Gläser Bier trinken würde, ist es wahrscheinlich ja, dass eine Person von uns schneller süchtig werden würde.
Ja, ich wahrscheinlich, aber so.
Naja, wir probieren es nicht aus. Wir machen das Experiment nicht nach. Also das gibt es schon. Und ich habe mich halt tatsächlich beim ersten Mal gucken gar nicht gefragt, was es damit auf sich hat. Beim zweiten Mal gucken auch nicht. Beim dritten Mal gucken auch nicht. Und dann, als ich hier vor diesem Skript saß, dachte ich so, vielleicht sollte ich mir da mal Gedanken drüber machen, weil ich finde, obwohl es ja irgendwie omnipräsent ist, das Thema Kannibalismus, habe ich das komplett inhaltlich ausgeblendet aus irgendeinem Grund, während ich diesen Film geschaut habe, weil der trotzdem emotional so viel mit mir gemacht hat, dass ich auch eigentlich gar nicht das Bedürfnis hatte, da so viel drüber nachzudenken. Jetzt habe ich es aber doch gemacht und ich frage mich, ob es vielleicht für eine sehr radikale Form davon steht, einfach seine eigenen Makel, was auch immer es sein mögen, anzunehmen und die Herausforderung halt Menschen zu finden, die das annehmen
ähnlich
können,
sehen.
Die Makel, die man hat. Und das von Geburt an und bedingungslos, ob es im Grunde genommen einfach nur ist, mit Makeln geliebt werden. Und so eine Sehnsucht irgendwie da mitschwingt von Normalität und Akzeptanz. Und ich habe mich dann gefragt, ob Sully vielleicht so ein Sinnbild dafür ist, weißt du, für so Leute, die es dann nicht schaffen, sich von solchen Themen abzugrenzen und irgendwie nicht das mal hinter sich lassen können, weißt du, so wie, ach, ich weiß, es gibt ja so Leute, die machen so ein Thema zu ihrer Persönlichkeit. Mhm. Und die können da einfach nicht von loslassen. Und dann hast
er definiert sich darüber, ne?
Genau, weiß nicht, genau, und dass er das einfach nicht loslassen kann und dadurch eben in diese komplette Einsamkeit und Schrulligkeit verfällt. Mhm. Und den Absprung halt irgendwie nicht schafft. Und das wäre jetzt so meine Interpretation zu der Sache. Und habe halt auch so gedacht, weil das sieht man ja auch bei psychischen Erkrankungen, dass die ja nicht kommen, weil irgendjemand jetzt Langeweile hat und sich denkt, ach, bekomme ich irgendwie mal, weiß ich nicht, eine Borderline-Störung oder sowas, habe sonst den ganzen Tag nichts zu tun. Sondern Erkrankungen haben ja immer auch einen Sinn, warum die sich entwickeln. Die entwickeln sich ja nicht, wenn alles gut ist. Und die können ja auch manchmal oder oftmals entsprechend sinnstiftend sein. Also zum Beispiel, was ich da mit meiner Essstörungswohngruppe, was sich da oftmals zeigt, ist, dass das Loslassen von der Essstörung bedeuten würde, dass die Symptomatik besser wird und dass man dann keinen Anspruch mehr hat, ab einem bestimmten Punkt dort zu wohnen und somit das Zuhause wegfällt. Bedeutet eigentlich, ist es gar nicht möglich, die loszulassen, ohne nicht was anderes Wichtiges zu verlieren. Bedeutet, wenn man die Stabilität haben will, muss man die Essstörung behalten. So wäre jetzt so ein Beispiel.
Krass. Ja.
Und das habe ich mich halt gefragt, ob das so in die Richtung geht, dass man irgendwann sagen muss, okay, ich lasse das hinter mir, auch wenn es mir irgendwie ganz viel Halt raubt und nehme irgendwie an, dass ich auch mehr bin als das. Naja, also jetzt Philosophiestunde das, mit Theresa.
Ja, aber ich finde das aber wirklich ein interessantes Thema, weil wir haben doch eben auch schon öfter gesagt, so es geht voll krass, der Coming-of-Age-Part, der hat ja immer was mit Identitätssuche zu tun. Und ich glaube, das ist ein riesen, riesen Thema in diesem Film. Und das, was du eben mit Sully gesagt hast, so, ne, dass er ist einsam, weil er sich nur über das Ita-Sein definiert und weil er nur, ne, als er dann Marin trifft, sich vorstellen kann, mit ihr irgendwie zusammenzuleben, weil sie so ist wie er. Und das klappt nicht und deswegen bleibt er einsam und verbittert. Also er entwickelt sich halt nicht mehr weiter. Da hast du dann auch wieder diesen Generationskonflikt mit drin. Also ich finde, es macht schon alles Sinn. Ich finde, wir haben uns das ganz gut zusammengedacht.
Ja. Es ist zumindest auf jeden Fall eine Art, wie man es vielleicht irgendwie lesen kann. Aber war das denn was, weil, wie gesagt, mir kam es offensichtlich erstmal gar nicht so in den Sinn, da so viel drüber nachzudenken. War das denn was, was dich beschäftigt hat, als du den Film das erste Mal gesehen hast, so mäßig? Was hat das hier eigentlich alles zu bedeuten?
Nee, muss ich sagen, nicht, weil, also, ich habe das als Horrorfan, habe ich schon auch irgendwie diesen Kannibalismus-Part erstmal für bare Münze genommen und habe irgendwie noch so gedacht, ach ja, es ist irgendwie, also man kennt ja sonst, sage ich mal, Kannibalismus eher in Kombi mit Rachemotiven, ne? Wie zum Beispiel jetzt bei Hannibal Lecter oder dass man eher jemanden verzehrt, so den man nicht für würdig erachtet irgendwie, also so elitäre Motive. Und dass es hier so auch in Kombi mit Liebe und Verlangen ist, das hat mich voll krass an diesen Armin Meiwes-Fall erinnert, diesen echten Kannibalen-Fall. Und deswegen habe ich das tatsächlich erstmal sehr wortwörtlich genommen, weil es in ganz seltenen Fällen sowas in Wirklichkeit ja auch gibt. Also Menschen, die gegessen werden wollen, was ich eigentlich fast noch krasser finde, und Menschen, die andere Menschen essen wollen. Es gibt es ja in einer ganz, ganz niedrigen Zahl.
Schon eine
irgendwie.
Sparte, aber gibt es ja.
Genau, und dann habe ich aber, glaube ich, irgendwann, weil es ja dann so krass mit diesen Teenager-Elementen spielt, habe ich dann schon irgendwie auch immer gedacht, es geht wahrscheinlich weniger jetzt um den Kannibalismus an sich als generell ums Anderssein. Und das, was du auch eben gesagt hast, dieses ein Zuhause finden, jemanden finden, der einen so akzeptiert, wie man ist, und die eigene Identität halt finden. Aber irgendwie finde ich schon, dass man, also man sollte den Kannibalismus nicht nur als Metapher sehen. Ich finde, man kann den man kann den schon auch ein bisschen für bare Münze nehmen in dem Film.
Mhm. Ja, aber ich finde es trotzdem spannend, dass ein Film, der das so offensichtlich irgendwie als Thema hat, dass der trotzdem dazu verleitet, dass wir beide zumindest jetzt gar nicht so viel initial darüber nachgedacht haben. Ne?
Mhm. Ja, das stimmt.
So als wäre es vielleicht doch gar nicht so wichtig. Ne?
Ja.
Naja, okay, Philosophierunde fürs Erste dabei. Vorbei. Gehen wir weiter. Denn ursprünglich war Marin ja auf der Suche nach ihrer Mutter und sie findet dann übers Telefonbuch erstmal ihre Oma, die ihr dann erstmal sagt, dass die Mutter tot ist. Und die gibt ihr so ein bisschen Background dazu, dass die Mutter, also dass sie halt die Großeltern von ihr gegen die Hochzeit von Marins Mutter und Vater waren und dass die dann den Kontakt abgebrochen haben. Und dass die Mutter adoptiert war und dass die halt praktisch ausgesetzt wurde. Und dann erzählt sie, na gut, okay, sie lebt doch noch, aber sie hat sich selber in eine psychiatrische Klinik eingewiesen und lebt dort jetzt. Und Marin besucht sie dann halt dort. Und sie hat ja im Grunde genommen keine Unterarme und Hände mehr. Und Marin liest dann praktisch einen Brief von ihr. Also die Mutter spricht auch nicht und sie liest dann halt nur den Brief von ihr. Der, finde ich, schon auch emotional ist, wo sie irgendwie, die Mutter irgendwie beschreibt, dass sie sie immer, ja, geliebt hat, immer lieben wollte und dass sie ihr aber auch ersparen möchte, was sie jetzt die letzten Jahre irgendwie erlebt hat, weswegen die Mutter sie dann angreift und versucht, sie zu töten. Marin kann dann entkommen und ja, im Grunde genommen hat die Message von der Mutter den Vibe so mäßig, es ist vermutlich besser, tot zu sein, als so zu leben wie sie da in dieser Psychiatrie gefesselt, ohne, also nicht gefesselt im wortwörtlichen Sinne, sondern eher im übertragenen Sinne, mit selbst abgefressenen Armen und komplett abseits vom realen Leben. Hatte ich das emotional mitgenommen, diese ganze Sequenz?
Also der Part bei der Großmutter total, weil die hatte ja sowas sehr, das ist ja Jessica Harper in der Rolle, ne? Hätte ich, glaube ich, auch nicht erkannt, wenn ich es nicht gelesen hätte. Aber die hat ja sowas sehr, man merkt, die ist total gezeichnet vom Leben und die versucht irgendwie so die Fassung zu bewahren vor diesem Kind. Aber die wirkt so versteinert, dass man weiß, so ganz tief in der drin war das ganz schlimm, was die erlebt hat. Und da, also das fand ich sehr berührend. Aber ich muss sagen, die Szene mit der Mutter, irgendwie ist das für mich eine der schwierigsten Szenen des Films, weil die ist so antiklimaktisch irgendwie, weißt du, die ist super lange auf der Suche nach ihr und dann geht's auf einmal alles ganz schnell und dann ist es auch so ein bisschen Horrorfilm-Klischee, dieses, man kommt in diese Anstalt rein und dann wirst du von der Pflegerin in das Zimmer geführt und du siehst die Person immer erstmal von hinten und also da habe ich irgendwie schon so gedacht, ich weiß nicht, irgendwie finde ich das gerade schon so ein bisschen off und dann ja geht ja alles irgendwie ganz schnell und dass die Mutter dann versucht, sie zu töten, um ihr quasi zu ersparen, was sie halt jetzt da erlebt. Ich verstehe, warum das irgendwie im Drehbuch steht und warum die das gedreht haben, aber ich muss sagen, die Umsetzung der Szene ist für mich leider auch eine dieser Momente im Film, wo es an der Grenze zum Lächerlichen irgendwie so ein bisschen ist. Ich kann es nicht genau beschreiben, woran es liegt, aber also ne, Chloe Savini ist auch eine super Schauspielerin. Aber irgendwie war das für mich oft diese Szene. Das ging irgendwie zu schnell, das Tempo hat nicht gestimmt. Und ja, also mich hat die immer irritiert. Ich habe jetzt beim zweiten Mal schauen noch mal versucht, drauf zu achten, was es ist. Aber ich kann es nicht so richtig in Worte fassen. Hattest du das auch, oder?
Nee, ich hätte das natürlich nicht. Ich fand das alles ganz klasse.
Okay.
Also nee, mich hat das wirklich emotional schon auch sehr mitgenommen und weil ich es gleichzeitig auch irgendwie nachvollziehen kann. Also ich bin zwar der festen Überzeugung, dass wenn eine Situation scheiße ist, dass sie immer besser werden kann und gleichzeitig muss man sich auch eingestehen, dass es Lebensumstände sind, die es sehr schwierig machen, das Leben zu genießen. Auch wenn ich trotzdem glaube, dass man an jedem Zustand eine Besserung erreichen kann. Und deswegen kann ich die Grundidee von ihr schon nachvollziehen, zu sagen, okay, wenn du irgendwie nicht als komplette Tötungsmaschine draußen rumlaufen möchtest, dann gibt es eigentlich nur einen Weg und das ist, indem du selber auch stirbst. Oder du lebst halt hier so wie ich, was im Grunde genommen wirklich kein Leben ist mit Aussicht auf irgendeine Form von Besserung.
Hm.
Ich kann das irgendwie nachvollziehen, dass gerade so wie die Mutter dann auch gespielt ist, weil sie eher auch so ein bisschen am Rumwinden und Rumzucken ist, habe ich so das Gefühl, so als würde sie was sagen wollen, aber kann halt nicht. Obwohl nicht so ganz klar ist, warum kann sie denn eigentlich auch gar nicht sprechen. Und dass das vielleicht so ein bisschen eigenartig einfach wirkt und auch unglaubwürdig vielleicht auch ein Stück weit, ne?
Hm.
Vielleicht liegt es da dran.
Ja, das kann sein.
Ja. Hm. Also ich mochte die Szene prinzipiell gerne, aber ja, mit dem... Ja, du hast schon recht, das geht dann schon auch alles echt schnell irgendwie. Also mhm. sie versucht ja auch gar nicht erst, sich mit der Mutter zu unterhalten und vielleicht zu sagen, okay, hier den Brief nehme ich mit, ne? Sondern sie nimmt ja so direkt den Brief. Ja, da sind schon, ja, okay, verstehe ich schon, da sind so ein paar.
Ich glaube, es ist auch ein bisschen dieses, dadurch, dass die Mutter so, ne, die hat sich ja ihre Unterarme und Hände komplett abgegessen und ne, so Haare kurz geschoren und so. Und ich finde, irgendwie dadurch, dass sie ja auch nicht mehr wirklich normal spricht, oder ich glaube, sie sagt ja eine Zeile, ne, aber ich glaube, sie hat für mich in dem Moment was, ja, was nicht mehr so richtig Menschliches, und vielleicht konnte ich deswegen emotional auch nicht so mitgehen. Das kann auch sein, dass es auch daran lag.
Ja, gut möglich. Also ich habe auf jeden Fall, habe ich mir hier zumindest aufgeschrieben, hatte ich am Anfang schon wieder vergessen, dass ich durchaus auch ein paar Meinungen gelesen habe von Menschen, die diesen ganzen Part eher so ein bisschen peinlich berührend fanden, sag ich mal.
Mhm.
Ich habe es aber, wie gesagt, nicht so wahrgenommen. Aber so, jeder so, wie er es irgendwie fühlt. Danach streitet sie sich halt mit Lee und es geht da wirklich um so ganz elementare Dinge, also ne, wie möchte ich eigentlich leben, was sind meine Werte, jetzt halt eben auch ne, in dem Kontrast von Lee, der halt einfach irgendeinen Familienvater umbringt und die Mutter, die halt, um niemanden umzubringen, praktisch ihr eigenes Leben geopfert hat, ohne in dem Sinne zu sterben, ne? Dann auch so Fragen wie, welche Werte wünsche ich mir bei meinem Partner? Über welche Werte kann man vielleicht auch einfach nicht verhandeln? Weil ich finde, es gibt immer Bereiche, auch so in Beziehungen, wo man auch mal Kompromisse eingehen kann, wo man jetzt nicht immer hundertprozentig einer Meinung sein muss. Aber ich finde, es gibt auch Bereiche, über die diskutiert man nicht. Das sind ganz klare
die Pfeiler.
Werte. Ja, genau. Und diese Themen kommen dann da irgendwie hoch und sie lässt ihn dann schließlich auch im Auto zurück, was mich schon auch irgendwie ein bisschen traurig gemacht hat.
Ja, ich finde halt, Marin hat irgendwie, also manchmal bewundere ich sie voll, weil sie so eine total reflektierte Art irgendwie hat, ne? Also bei dem Wiedertreffen mit Sully, das hattest du ja eben schon gesagt, das kommt ja jetzt gleich auch, da sagt sie ihm, finde ich, so total gut ausgedrückt, warum sie das jetzt nicht möchte und so. Und irgendwie hat es für mich in der Szene, wo sie ihn hier ja, sitzen lässt, in Anführungszeichen, das hat für mich irgendwie nicht so ganz in das Bild gepasst, weil was ich von ihr hatte, weil er schläft ja so halb oder er döst im Auto, sie fährt und sagt dann ja, ich gehe mal tanken, und dann geht sie halt einfach und kommt nicht mehr wieder. Und irgendwie dachte ich so, passt irgendwie gar nicht so dazu, dass sie eigentlich ja immer so ganz klar kommuniziert und ihm das jetzt irgendwie vielleicht auch sagt, dass sie an der Stelle nicht mehr mit ihm weiterziehen möchte. Also irgendwie, ja, hat mich das so ein bisschen irritiert, aber natürlich ist es filmisch irgendwie interessanter, wie sie es so, also wie sie es so gemacht haben, als wenn du es jetzt mit einem Dialog regeln würdest. Aber ja, ich fand es auch, also ich fand es sehr konsequent und habe mich gefragt, ob man mit 17 in so einer Situation wirklich so konsequent zu seinen Prinzipien stehen könnte. Ich sag dir auf jeden Fall, ich hätte es nicht getan.
Ich auch nicht. Ich hätte gedacht, egal, ich habe meinen cuten Boyfriend.
Ja,
das muss fürs Erste reichen. Ja. Naja, und ich meine, es wäre vielleicht auch mal ganz spannend gewesen tatsächlich, weil das sieht man ja auch nicht oft auf der Kinoleinwand, dass tatsächlich mal solche Gespräche, so grundlegende Beziehungsgespräche konstruktiv geführt werden, weil, glaube ich, die wenigsten Menschen wissen, wie man das überhaupt macht. Deswegen kann man es, glaube ich, auch nicht gut auf die Leinwand bringen, weil das ja eh einfach sehr schwierig ist, dann da ein anständiges Gespräch irgendwie auf die Beine zu stellen. Hätte ich aber auch fast mal ganz spannend gefunden, ne? Aber irgendwie auch okay, so. Ja, dann trifft sie halt eben auf Sully wieder, haben wir eben schon erzählt. Er geht sie da übel an und sie verkrümelt sich dann so schnell es geht wieder von ihm. Und dann ist der auch erstmal wieder weg. Dann trifft sie wieder auf Lee, weil sie Lee nämlich doch vermisst. Und zwar fährt er halt...
Ja? Darf ich da was zu fragen direkt? Weil das hat mich im Film so irritiert. Ich finde, es ist so, sie verlässt ihn da in dem Auto, dann trifft sie Sally und dann geht sie wieder zu Lee zurück. Wie viel Zeit liegt denn dazwischen? Irgendwie kommt mir das vor wie ein Wimpernschlag.
Ich glaube, es ist auch nicht viel Zeit, weil ich nicht glaube, dass sie halbwegs in der Lage ist, alleine durchzukommen im Grunde genommen. Weil so diese ganzen Sachen mit irgendwelche Leute umbringen, die halt auch ausrauben oder so, das hat sie ja nicht gemacht, das war ja er. Und irgendwo brauchst du ja Geld, ne? Und ich glaube, die ist halt ohne die Stand jetzt zumindest nicht so wirklich in der Lage, das selber zu machen. Und wir haben es ja auch nicht gesehen, ne? Aber das wäre vielleicht noch mal spannend gewesen, sie dabei irgendwie beim Scheitern zu sehen, dass sie irgendwie sich doch nicht traut, von irgendjemandem mal die Tasche zu klauen oder sowas.
Ja, oder dass sie, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, sich emanzipiert im Sinne von, dass sie sich so einen eigenen Modus operandi überlegt, wie sie es machen will. Genau, aber ich glaube, das ist halt auch das Ding, sie möchte es ja eigentlich auch gar nicht selber machen.
Ja,
schwierig.
Und eigentlich möchte sie ja auch bei Lee bleiben. Und ich glaube einfach, dass vielleicht so Sully zu treffen jetzt nochmal ein Sinnbild auch dafür war, wie gefährlich das auch einfach ist.
Ja.
Vor allem halt, ich meine, für egal wen, alleine, ohne Obdach auf dieser Welt draußen zu sein, ist für alle Leute einfach auch mega gefährlich. Und vor allem, wenn du dann halt noch solche Leute wie Sully hast, die irgendwie dir gefühlt auf Schritt und Tritt folgen, ohne dass du es mitbekommst, das taugt natürlich nicht. Und dass sie dann vermutlich relativ schnell gedacht hat, okay, ich versuch's doch noch mal bei Lee, weil Lee ihr eigentlich ein sehr nettes Angebot gemacht hat, auch ein Beziehungsangebot gemacht hat, was sie halt ausgeschlagen hat. Und ich das schon auch so verstanden habe, dass das von ihm vermutlich noch überdauert, das Beziehungsangebot. Sie fährt dann halt zu seiner Schwester und fragt dann halt da nach ihm und sie versöhnen sich dann auch. Und ich finde, da ist halt dann so der Punkt, ne, da sind sie dann ja auch auf so einer großen Wiese mit so ein paar Hügeln, mit einer mega schönen Landschaft. Also da ist mir auch wieder aufgefallen, wie toll dieser Film einfach aussieht.
Ja, voll.
Und über die Dinge, über die sie sich da unterhalten, aber merkt man halt schon auch, da hat sich was verändert bei beiden. Und irgendwie zum Positiven. Irgendwie sind sie an dieser ganzen Sache jetzt schon total viel gewachsen. Und irgendwie war das alles total schön, aber irgendwie hat es mich auch ein bisschen traurig alles gemacht. Ich weiß auch nicht.
Ja, also ich finde auch, das ist einer der schönsten Momente in diesem Film. Es ist irgendwie so ein richtig schönes Licht und eine richtig schöne Landschaft. Und ich finde, das erste Mal wirken die beiden zusammen auch so komplett unbeschwert irgendwie. Und ich glaube, es ist halt soll so ein Moment der Hoffnung einfach sein, dass die, obwohl sie wahrscheinlich wissen, dass sie auf einem verlorenen Posten kämpfen, aber dass sie jetzt einmal, ne, sie sagen doch irgendwie, sie wollen jetzt einmal normal people sein irgendwie, also sie wollen das jetzt einmal versuchen, wie normale Menschen zu leben. Und ich glaube, man empfindet diese Szene als so schön, aber auch so tragisch, weil man schon weiß, dass sie das nicht schaffen werden. Also es ist,
ja, das kann gut sein.
Es ist die Vergänglichkeit dieses Glücks, was die beiden haben. Wie bei Buffy und Angel, Theresa.
Oh, ach ja, das ist auch schon. Oh. Buffy und Angel.
Ja, also ich finde echt so ein bisschen, also diese Tragik, die spürt man, die tut einem richtig weh in dieser Szene. Also spätestens jetzt bin ich auch voll bei den beiden angekommen, ne, muss ich sagen. Ich hab am Anfang wirklich mit ihm häufiger Probleme gehabt, aber ich finde, jetzt ist so, jetzt wünscht man es ihnen auch einfach, dass sie zusammen,
ja, dass sie's hinbekommen,
einigermaßen normal sein können und vielleicht mal so ganz ab und zu irgendwo eine frische Leiche irgendwie essen und ansonsten aber die anderen Leute in Ruhe lassen können. Aber ja, das wird nicht passieren.
Ja, aber für ungefähr, keine Ahnung, ich glaube 2 Monate oder so, kriegen sie es hin. Sie führen kurzzeitig ein normales Leben in einer kleinen Wohnung. Maren hat einen Job in der Bücherei. Was Lee so genau macht, weiß, glaube ich, niemand, ist auch egal.
Er ist Hausmann.
Auf jeden Fall, ja, der ist Hausmann. auf jeden Fall sind sie irgendwie süß zusammen, telefonieren mit der Schwester. Und ach, da dachte ich kurzzeitig, ach, schön, schön, das freut mich ja, so ein Happy End hier. Naja, aber wir haben natürlich Sully vergessen, der hinter der nächsten Ecke lauert und gewartet hat, bis Lee praktisch die Wohnung verlassen hat. Und er überwältigt dann Maren in der Wohnung, liegt ja quasi auf ihr und bedroht sie mit einem Messer. Und das ist auch wieder sowas. So, er versucht ja auch nicht, sie irgendwie auszuziehen oder sie zu küssen oder sonst irgendwas. Und trotzdem ist das so eine, also klar, er liegt auf ihr und bedroht sie mit dem Messer. Natürlich ist das eine unangenehme
Sexuell
Szene.
Auch,
aber
ja.
Auch, ja, aber auch, obwohl der Film da, wie in der Anfangsszene mit ihm, wo man ja auch schon dieses ungute Gefühl hat, nicht aufs Äußere geht, hat man trotzdem so eine heftige Angst vor dem. Obwohl das ja, ich meine, im Grunde genommen ist das ein alter Mann. Also
ja, aber ich,
so den könntest du doch eigentlich mit einem Schlag so vom Konzept her umnieten.
Aber ich glaube, dass das liegt wirklich auch an dem Darsteller, weil der ist schon echt krass, finde ich, in der Rolle.
Ja.
Seine Mimik ist halt, hast du ja eben auch schon gesagt, ne, erst guckt er wie ein verlassener Hund und im nächsten Moment siehst du in seinen Augen aber auch aufflackern, dass er jederzeit bereit wäre, dich zu töten. Also der hat halt einfach eine krasse Mimik und Gestik, der Mark Rylance. Und ja, also ich finde das, find's total cool, dass sie nicht aufs Äußerste da mit ihm gegangen sind und den so krass in Action gezeigt haben. Alleine den in diesen, der hat so Römer-Sandalen an, ne? So richtige,
ja,
also Männerlatschen auch. Und ich finde, gerade das macht nochmal dieser Gegensatz, das verdeutlicht nochmal eigentlich, wie gefährlich der ist. Also ich fand es irgendwie schon cool. Auch wenn ich immer noch glaube, dass wenn er am Ende nicht mehr wiedergekommen wäre und sie an ihren Trieben gescheitert wären, dass es für das Drama das bessere Ende gewesen wäre. Aber ich glaube, dass Guadagnino sich hier dann schon auch noch mal Richtung Horrorfilm positioniert, indem er halt diesen Antagonist da reinbringt.
Ja. Ja, und Lee kommt dann doch auch nach Hause. Zum Glück können die sich ja alle gegenseitig 8 Meilen gegen den Wind riechen und ahnt schon, dass da was Schlimmes ist. Überwältigt ihn dann aber mit einer Plastiktüte. Also Lee überwältigt Sully. Sully trifft ihn dann aber mit dem Messer in die Lunge. Und also Sully stirbt dann auch tatsächlich. Lee bringt ihn quasi mit der, Plastiktüte um und dann ersticht Maren ihn noch mehrfach, wirklich auch in so einem richtigen Wutanfall.
Rage, ja.
Ja, wirklich, also wirklich haut da richtig rein und dann fällt halt, nachdem Sully tot ist und so ein bisschen Ruhe reinkommt, fällt halt auf, okay, ja, er hat zwar nur einen Stich abbekommen, aber ich meine, das wird ja auch in Horrorfilmen und häufig mal unter den Teppich gekehrt, dass so ein ordentlicher Stich schon halt auch tödlich sein kann und dass nicht jede Person 30 Stiche sich einfangen kann, bevor sie halt einfach stirbt. Und das ist tatsächlich das, was hier halt auch passiert. Maren ist dann noch so, hier, wir müssen irgendwie Krankenwagen holen, du schaffst das, und er möchte das aber nicht und sagt dann halt zu ihr, dass er einfach möchte, dass sie ihn jetzt isst.
Aber ganz wichtig davor noch, sehen sie ja in dem ekligen Haarzopf von dem Sully, dass der sich die Schwester vom Lee anscheinend geholt hat, weil die hat so ein sehr prägnantes blaues Haargummi immer drin. Genau, und ich glaube, dass das auch sehr wichtig dafür ist, warum Lee jetzt zu ihr sagt, dass er möchte, dass sie ihn isst. Weil ich glaube, er sagt das doch mehrfach so am Anfang, ne, dass er irgendwie gerade nur in der Gegend ist, weil er seiner Schwester Fahrstunden geben will. Und wir wissen ja, dass die aus einem missbräuchlichen Elternhaus irgendwie kam und dass er sich auch so ein bisschen für sie verantwortlich fühlt. Und da habe ich dann auch irgendwie so, das habe ich beim ersten Mal sehen auch gar nicht gepeilt, aber ich finde, es macht irgendwie Sinn, dass er denkt, okay, dann kann mein Leben jetzt auch zu Ende sein, wenn meine Schwester, auf die ich aufpassen sollte, nicht mehr da ist.
Ja, da habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht, aber es ergibt voll Sinn, weil klar, Marin ist irgendwie wichtig für ihn, aber die ist halt am Ende auch nur jemand, der seit ein paar Monaten in dem Leben ist, und Familie ist halt nochmal was anderes, vor allem, wenn das so der einzige Teil der Familie ist, auf den man sich irgendwie noch verlassen kann, der irgendwie wichtig ist, der eine Bedeutung hat.
Ja.
Ja.
Ja, und ich glaube, ja, er empfindet ja auch dieses, dass sie ihn Bones and All essen soll, ist ja, sieht er ja auch als großes Geschenk für Marin, also vielleicht auch der ultimative Liebesbeweis aus seiner Sicht, auch wenn ja das irgendwie schwer, finde ich, zu unserer Vorstellung passt. Aber man sieht ja dann, nachdem sie sich erstmal weigert und so, ne, dass sie auf jeden Fall mal reinbeißt. Der Rest bleibt uns zum Glück erspart. Aber die letzte Einstellung ist ja dann, dass wir die beiden zusammen eng umschlungen wieder auf so einem schönen Hügel sitzen sehen. Und das Bild hat mir suggeriert, das ist eigentlich ein Happy End für die beiden. Weil, dass sie ihn gegessen hat und das leider, also auch mich wieder an diesen Armin Meiwes-Fall erinnert hat.
Auch an Armin Meiwes denken.
Ja, weil es ist dieselbe Logik, dieses ich esse einen Menschen und dann ist der für immer bei mir. Das
ja,
ist
und
ja,
auch um dem nah zu sein, ne?
Ja, und das, ja, und also ich verstehe, dass der Film es als Happy End meint. Für mich ist es schwierig, also das als Happy End irgendwie so zu akzeptieren. Vor allem, weil ich mich halt auch frage, ja, aber was ist denn jetzt mit Marin? Jetzt hat sie sich quasi von allem entledigt. Also der Sully ist tot, Lee ist tot. Und auch wenn sie den jetzt in sich hat, kann ich mir das irgendwie jetzt nicht vorstellen, dass sie dann deswegen jetzt alleine klarkommt, weil sie den, ja, also
na gut, weil sie hat ja einen Job und eine Wohnung. Das ist schon mal ein guter Start.
Das stimmt, das stimmt. Ja.
Nur mit dem Leute umbringen ist halt.
Ja. Ja. Ich glaube, ich hätte halt irgendwie, obwohl der Film ja relativ lang ist, ne, mit über 2 Stunden, aber ich glaube, ich hätte gerne noch gesehen, wie sie ihr Leben jetzt weiterführt. Ich glaube, das hätte mich irgendwie noch interessiert, auch wenn ich, wenn natürlich dieses Bild von den beiden, wie sie da eng umschlungen auf der Wiese sitzen, das deutlich bessere Ende für so einen Film ist. Das ist ganz klar. Aber irgendwie kann ich leider, ich finde das Ende irgendwie, ich mag und hasse das zugleich. Also irgendwie macht es mich halt total unzufrieden, aber ich finde es dramaturgisch dann auch irgendwie cool. Aber ja, so richtig befriedet gehe ich da am Ende nicht raus.
Mich hat es einfach unfassbar ergriffen. Ich weiß, ich saß da im Kino und ich musste mich echt zusammenreißen, nicht zu heulen, weil ich ausnahmsweise, ich bin ja fast nie wirklich geschminkt, aber da hatte ich mir einen Lidstrich gemacht und alles. Ich dachte so, nee, es kann nicht sein, dass ich 3-mal im Jahr geschminkt bin und an einem Mal davon heule ich jetzt. Und auch als ich den jetzt nochmal geschaut habe und auch davor das Mal, ich habe da echt immer Tränen in den Augen. Ich weiß nicht, dieses Ende, das macht mich so traurig einfach nur.
Aber weißt du, was da helfen könnte, Theresa? Wenn du dir, weil ich meine, man sieht es ja nicht, wenn du dir dann einfach vorstellst, wie sie ihn wirklich mit Knochen isst. Ich finde dann.
Oh nee, da müsste ich gar nicht drüber nachdenken.
Aber ich finde halt, dann wird es wieder, dann ist die Grenze wieder überschritten und dann ist es wieder kurz vorm Lächerlichsein. Und das ist.
Ja.
Ja, aber ich möchte dir ja nicht
die. Okay, dass das so traurig ist. Mich stört das, es war gar kein Kritikpunkt. Mich stört das überhaupt nicht. Ich freue mich dann einfach, traurig zu sein.
Okay.
Weil das einfach,
ja, das ist ja auch schön.
Der mich irgendwie traurig macht. Aber in einem positiven Sinne. Aber trotzdem bin ich danach auch immer sehr traurig. Aber Es ist halt wirklich, und ich glaube, das ist auch einfach wichtig, um zu verstehen, warum ich den Film so gut finde, dass der halt auf so einer emotionalen Ebene so unfassbar viel mit mir gemacht hat. Und ich weiß nicht, ob es wirklich einfach war, dass ich den das erste Mal zur richtigen Zeit am richtigen Ort gesehen habe, dass ich da vorher meine Woche lang isoliert war und eh komplett fertig mit den Nerven und dann total anfällig für so eine traurige Geschichte war. Aber dass er einfach so viel in mir ausgelöst hat und das habe ich nicht oft. Also, dass ich wirklich so das Gefühl habe, das ist so ein Film, der geht so tief, berührt der mich einfach. Zuletzt hatte ich das mit Past Lives und dann davor mit Bones and All. Und das passiert wirklich nur so alle 2 Jahre mal, dass so ein Film mich wirklich so vom ganzen
Herzen bis ins
Herzen
Mark.
Ja, wirklich. Aber so ja. richtig, richtig dolle berührt.
Ich meine gerade, welcher Film das bei mir zuletzt war. Nee, komme ich jetzt so schnell nicht drauf. Aber ist ja eigentlich wirklich auch was, also finde ich, ein sehr krasses Qualitätsmerkmal für einen Film, wenn er, egal ob es positive oder negative Emotionen sind, ne, aber wenn er so krasse Wirkungen in einem irgendwie auslösen kann.
Ja, und das ist für mich dann, also so dieses, diese Gefühle, einfach irgendwas zu fühlen, ist für mich auch irgendwie das Wichtigste, auch wenn ich das selbst nicht mehr so oft habe, wenn ich Filme schaue. Aber wenn es dann halt mal wieder vorkommt, bin ich da direkt so, jawohl, bester Film aller Zeiten.
Dann ist es auch was Besonderes irgendwie.
Ja, voll, aber weil es wirklich auch aus ganzem Herzen dann einfach wirklich meine und das einfach viel mit mir gemacht hat, ja. Okay, so. Wollen wir erstmal Fazit oder soll ich erst mal was zum Buch erzählen?
Ach, ich würde sagen, erst Fazit und dann Buch, oder?
Okay. Ja, im Grunde genommen habe ich ja mein Fazit gerade schon gesagt, warum ich auch so ein bisschen, naja, nicht blind für Kritik bin dem Film gegenüber. Ich kann die Kritikpunkte nachvollziehen, aber sie fallen für mich nicht ins Gewicht. Für meine ganz persönliche Wertung. Ich gebe dem 5 Sterne. Das kann man vielleicht ein bisschen übertrieben finden und nicht nachvollziehen, aber das ist okay, weil es halt eben ja auf so einer sehr persönlichen Ebene einfach viel mit mir gemacht hat. Und ich glaube, dass der bei manchen Leuten das macht, bei vielen aber auch nicht. Also ich weiß, ich hatte das meiner Schwester erzählt, die hat den geguckt und war so, okay, und warum
was ist
hattest
mit
du
dir?
Am Ende Tränen in den Augen? Okay. Was ist da jetzt so tragisch schön dran? Na gut, ne? Aber ich glaube, für die Leute, die damit irgendwie was anfangen können, könnte das halt trotzdem ein sehr, sehr schönes Erlebnis sein. Es ist vielleicht kein perfekter Film für die Welt, aber ein perfekter Film für mich.
Oh, das hast du sehr schön gesagt. Ja, also ich muss sagen, als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich 3,5 Sterne vergeben. Ich habe auf jeden Fall von Anfang an die vielen Qualitäten, die der Film zweifelsohne hat, gesehen. Also ich mag total gerne diese Genremischung. Ich mag, dass der Film irgendwie mutig ist, dass er unfassbar verstörende, aber auch wunderschöne Bilder zeigt. Ich finde die Besetzung wirklich ziemlich, ziemlich gut, vor allem die Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern. Also ich finde das wirklich, den Soundtrack können wir auch erwähnen, mega. Der sehr krass zu der Atmosphäre dieses Filmes beiträgt. Und ich finde die gesamte Inszenierung, die Kameraarbeit, das stimmt einfach alles an dem Film. Es gibt aber halt so ein paar Drehbuchprobleme, die ich persönlich da habe. Ne? Also zum Beispiel dieses, warum trifft sie irgendwie nur noch auf Ita, nachdem sie unterwegs ist? Es erschien mir total unglaubwürdig. Dann diese Szenen, wo mir etwas zu krass ausformuliert wurde. Dieses ganze Thema, jemanden mit Knochen essen, ist wirklich eins meiner Hauptprobleme mit dem Film, weil ich mir das immer wieder vorstelle und dann, ja, es leider halt so ein bisschen ins Lächerliche rutscht. Aber nachdem ich den Film mir jetzt noch mal angeschaut habe für die Vorbereitung, muss ich doch sagen, dass der emotional schöne Teil für mich irgendwie auch überwiegt und ich den Film aufgrund seiner Besonderheit nochmal auf 4 Sterne aufgewertet habe. Also ich mag den insgesamt auch wirklich gerne und ich finde, dass er ein paar Schwächen hat aus meiner Sicht, ändert aber nichts daran, dass er auf jeden Fall was ganz Besonderes ist und dass ich mir wünschen würde, dass es mehr Filme wie diesen gibt.
Ja, sehr Mic schön. Drop. Das freut mich doch trotzdem auch zu hören. Ja, dann gibt es ja ein dazugehöriges Buch, was vorher erschienen ist. Und dieses Buch gibt es tatsächlich erstaunlicherweise nur auf Englisch. Also der Hype war danach offensichtlich auch nicht so groß, dass das in alle möglichen Sprachen übersetzt wurde. Was sich ja so ein bisschen mit dem Einspielergebnis deckt. Und da muss ich aber sagen, es ist ziemlich verständlich geschrieben. Ne, die Version, die ich jetzt hier gelesen habe, schön große Schrift, kann man mal gut machen. Also für die Leute, die jetzt auch nicht so mega gut Englisch sprechen, würde ich sagen, ist das trotzdem ein Buch, was man gut lesen kann. Es hat auch schön aufgeteilte Kapitel, wo man schön jeden Abend nochmal so 10, 15 Seiten lesen kann. Alles wunderbar. Also hat mir, war wirklich so zum nebenbei lesen das perfekte Buch. Und das spielt halt Ende der 90er Jahre. Und weitere Unterschiede sind noch, dass halt die Mutter, also dass halt Marion mit ihrer Mutter zusammenlebt und da praktisch der Vater dann die, auch der Ita ist, der halt nicht mehr da ist. Ja. Mhm. Oder beziehungsweise der halt in dem Heim dann da auch ist. Mhm. Es gibt insgesamt halt noch ein paar weitere Szenen, die es so in dem Film nicht gibt, aber overall, sag ich mal, sind so die gleichen Settings. Zum Beispiel, weiß ich nicht, trifft Lee halt nochmal auf eine, die halt dann im Studentenwohnheim irgendwie wohnt und dann kommen sie da nochmal ein paar Tage unter, aber spielt jetzt alles nicht so eine große Rolle. So diese Hauptsettings, die der Film präsentiert, sind so auch im Buch zu finden. Mhm. Man bekommt noch mehr Background zur Familie und hier ist tatsächlich ein großer Unterschied, dass Sully ihr Opa ist.
Ah. Ja,
und das erklärt halt aber auch immerhin, warum er ihr eigentlich so auf den Fersen hängt und sie umbringen möchte, weil das wird ja hier im Film eigentlich nicht so wirklich klar. Da denkt man halt, gut, halt, der hat den Schuss halt nicht gehört. Aber, aber warum er jetzt so obsessed mit ihr ist, wird im Film ja nicht erklärt.
Ja, aber also beziehungsweise wird nicht erklärt, aber ich habe es im Film halt immer so aufgefasst, er ist halt krass einsam und hat halt den Eindruck, dass er in ihr halt eine Gefährtin gefunden hat. Aber warum will er sie im Buch denn, also und dann ne, wendet er sich gegen sie, weil aus verletztem Stolz, weil sie da nicht will und so weiter. Mhm. Aber warum will er sie denn töten, wenn er ihr Opa ist und selber auch ein Ita?
Also ihr Vater ist ja auch ein Ita und das ist praktisch sein Vater. Mhm. Und das war auch was, da sprichst du was an. Das habe ich auch nicht so ganz verstanden.
Ja, ah, okay.
Aber irgendwie, weiß ich nicht, möchte der Opa nicht, dass sie lebt. Also erstmal, der Anfang ist relativ gleich. Da wissen wir halt noch nicht, dass das halt der Opa ist, wo sie ihn auch erstmal kennenlernt, auch in dem Haus dieser alten Frau. Da gibt es auch eine andere Vorgeschichte, wie auch immer. Mhm. Mhm. Und da ist er auch erstmal relativ nett und so. Und dann trifft sie halt später nochmal auf ihn. Und da sind sie halt in seiner Hütte. Der hat halt so eine Waldhütte. Und da findet sie dann halt den Ausweis von ihrem Vater in einer Schublade. Und so kommt das dann langsam raus. Und warum er sie töten möchte, weiß ich tatsächlich auch nicht so wirklich. Aber möchte er halt. Aber das erklärt zumindest so ein bisschen, warum er eigentlich, warum es halt kein Zufall ist, dass er sie gefunden hat, weil er sie eigentlich trotzdem halt auch schon seit Jahren auf dem Radar hat. Mhm. Genau. Und ansonsten, wie gesagt, Mutter, Vater ist halt einfach einmal komplett umgedreht. Da ist es dann halt trotzdem auch so, dass ja, sie halt auch zusammen Sully umbringen und Lee ihn dann halt aber aufisst. Also da ist nicht so, dass Lee von ihm umgebracht wird. Und hier hat halt das ganze Thema mit dem Kannibalismus nochmal eine andere Note, weil hier habe ich das Gefühl, es ist eher eine Gleichsetzung mit Sexualität auf eine Art, weil Marin ist halt praktisch immer, wenn sie auch mit, vor allem, nee, eigentlich nur, wenn sie mit irgendwelchen Jungs irgendwie zusammen war, auch schon wirklich im Kindesalter, wo man sich einfach nur zum Spielen getroffen hat, dass die die halt immer, wenn man sich wirklich auch erst jetzt nur körperlich nah, ohne jetzt im sexuellen Sinne gekommen ist, dass sie die dann halt umgebracht hat. Und das ist natürlich auch in Liebesbeziehungen nicht geglückt. Und sie war da jetzt halt noch nie wirklich intim mit irgendwem, weil immer, wenn sie halt irgendjemandem nahe gekommen ist, sie diese Person dann halt getötet hat. Und das ist halt auch nochmal ein Unterschied zum Film. Sie und Lee sind nicht so wirklich ein Paar. Also die Vibes sind da, die romantischen Vibes, die sind da, aber sie sind in dem Sinne kein Paar. Und nachdem dann praktisch Sully gestorben ist, oder umgebracht wurde, besser gesagt, liegen praktisch Lee und Marin das erste Mal an dem Abend gemeinsam im Bett. Sie möchte das erst nicht und er sagt aber doch und erlaubt ihr dann quasi, dass sie ihn essen kann. Also macht praktisch so mäßig, ja, heute ist es soweit, großer Tag, unser erstes Mal und in dem Wissen, dass das
unser erstes und letztes Mal.
Ja, dass er halt stirbt und sie ist ihn dann tatsächlich auch.
Okay.
Und danach lebt sie noch so ein bisschen als femme fatale weiter. Das hätte ich jetzt nicht lesen müssen, dass sie dann irgendwelche Typen in der Bibliothek, in der sie arbeitet, verführt, aber na gut. Ja.
Krass, okay. Da muss ich sagen, ich habe ja eben noch gesagt, ich glaube, es wäre mir lieber, wenn sie an ihren Trieben scheitern. Aber so wie du es jetzt erzählst, klingt es für mich nach dem schlechteren Ende. Und also zumindest nach dem wenig tragischeren, sagen wir es so.
Ja.
Vor allem, wenn die beiden halt auch gar nicht so richtig ein Paar sind, nicht richtig verliebt sind, sondern eher so eine, ja, Zweckgemeinschaft oder so, dann, also es klingt für mich, als wäre es ein bisschen weniger tragisch und ich glaube, dann bin ich doch irgendwie feiner mit dem, was Luca Guadagnino da hingezaubert hat.
Ja, insgesamt würde ich halt sagen, es ist relativ nah dran, dass sie halt eben, also das, was glaube ich so den größten Unterschied macht, ist tatsächlich, dass im Buch, dass es wirklich so an diese Intimität gekoppelt ist und dass Marin halt nicht intim in irgendeiner Form mit irgendjemandem sein kann, ohne dass diese Person sterben muss. Und das hat er ja im Film anders gemacht. Und da frage ich mich auch, weil er ja eigentlich immer offen ist für so unkonventionellere Beziehungsmodelle, warum er das geändert hat. Das frage ich mich. Wenn ich ihn irgendwann mal treffe, frage ich. Ich habe da mal eine Frage.
Ich glaube schon, dass es dann der Grund war, dass er eine Mehrdeutigkeit für diesen Kannibalismus haben wollte, oder? Weil ich glaube, wenn Kannibalismus und Sexualität, wenn das jetzt wirklich einfach quasi, wenn das so ihr Fetisch ist, also ich glaube, dass da fehlt der Geschichte, so wie ich die jetzt da gerade gelesen habe, für mich fehlt da die Tragik irgendwie so ein bisschen. Und deswegen, da geht es auch nicht mehr so um Erwachsenwerden und seine Identität finden, sondern ja nur, kann ich das ausleben oder nicht, mache ich das oder nicht und nicht, welchen Weg kann ich gehen, um irgendwie das auszuleben und trotzdem halbwegs guter Mensch zu sein. Also ich glaube, ich glaube, Luca Guadagnino hat da was Vielschichtigeres draus gemacht als die Ursprungsidee. So erscheint es mir jetzt zumindest.
Ja, vielleicht hätten wir uns ja trotzdem noch irgendwie umeinander ergänzen können oder so. Ja. Naja, ich bin anyways, würde ich sagen, das ist eine gelungene Adaption von einem Buch, hat einige Sachen besser gemacht, hat ein paar Sachen abgeändert, die ich okay finde, die jetzt nicht so relevant für mich sind, aber die man ruhig abändern kann und kann aber auch auf jeden Fall empfehlen, das Buch zu lesen, obwohl ich den Film persönlich ein bisschen lieber mag. Ja, dann, ich weiß nicht, hast du noch irgendwas zum Film oder zu sagen oder zum Buch oder zu irgendwas?
Ich finde, wir haben heute sehr viel, sehr wichtige Sachen dazu gesagt und damit lasse ich mein Mikro fallen.
Sehr gut, dann mache ich das auch und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao.
Tschüss.